von meiner Persönlichkeit wäre ich wahrscheinlich nicht der geborene Armeechef. Die Armee ist wirklich ein People-Business. Oder man redet immer über die Flugzeuge und über Cyber und Drohnen. Aber am Ende sind es Menschen und der Wille von diesen Menschen. Wir dürfen unsere Werte nicht aufgeben. Als liberale, demokratische, offene Nation, wir machen so vieles so gut, aber vielleicht ist unsere Rolle in dieser Welt, einfach das vorzuleben und sagen, schaut, wir sind ein friedliches Land, wir greifen niemanden an, man kann auch erfolgreich sein mit dem, wie wir es machen.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Thomas Süssli, der bis letztes Jahr, bis Ende 2025, der Korpskommandant, der Chef der Schweizer Armee war und in seiner Abschiedsrede auch selbstkritisch gesagt hat, dass er die Armee in einen Zustand übergibt, wo wir als Gesellschaft wollen. Aber dass die Armee, wie wir sie jetzt haben, eben auch nicht mehr zeitgemäss ist, wenn man die aktuelle Bedrohungslage anschaut. Der Thomas Süssli ist zwar fast 6 Jahre Chef der Armee gewesen, aber ein ungewöhnlicher Lebenslauf für einen Armeechef. Er war in der Finanzbranche tätig, er war Unternehmer gewesen, und er hat sich dann viel später für die Berufsarmee entschieden, wo er auch seine Führungskompetenzen einsetzen konnte. Und das hat mich fasziniert. Ich habe von Thomas Süssli schon von diesen 5 Vs gehört. Das, was er als wichtig empfindet, wenn es um Führung geht, nämlich Vorbild sein, eine Vision zu haben, Verständnis, Vertrauen und Verantwortung. Und ich wollte in dem Gespräch mit dem Thomas Süssli herausfinden, was das genau für ihn bedeutet. Und es hat sich dann ganz spontan ergeben, dass wir aus diesen Schlagwörtern einmal wieder über sein Leben und seinen Werdegang geredet haben. Wir haben uns zu dem Gespräch Ende April getroffen, dort, wo zum Beispiel schon klar war, dass er Nationalrat möchte werden für den Kanton Luzern, dort, wo er auch daheim ist, oder ein Verwaltungsratsmandat bei einer Bank übernimmt. Der hat aber dort schon ein bisschen durchblicken lassen, dass er noch 1-2 andere Aufgaben künftig wird übernehmen. Es geht also ums Finden von einer neuen Rolle. Und natürlich, wenn ein ehemaliger Chef der Schweizer Armee da zum Gespräch kommt, geht es auch um die allgemeine Lage in der Welt, wie wir sie alle mitbekommen und was realistische Szenarien sind in den nächsten paar Jahren. Grosse Themen, und ich wünsche euch ein paar Erkenntnisse durch das Gespräch mit dem Thomas Süssli. Sie haben gesagt, Sie sind ein bisschen vorsichtig mit Medienterminen. Also, Sie schauen da wirklich ein bisschen, wie viel das Sie da wahrnehmen. Nicht, dass Sie den Eindruck erwecken, Sie können nicht loslassen. Und gleichzeitig haben Sie mir aber auch geschrieben, Sie haben sehr gut können loslassen. Sie sind total im neuen Leben angekommen. Wo sind Sie gerade angekommen? Wo stehen Sie gerade heute?
Ich bin im neuen Leben angekommen. Ich bin gerade, nachdem ich als CDA zurückgetreten bin ich reisen auf Asien. Ich habe mir selber eine Studienreise gemacht, zusammengestellt. Ich habe 3 Fragen mitgenommen. Die erste Frage war, ist China Europa technologisch voraus und wenn ja, wie viel? Die zweite Frage war, wird China die Taiwan-Frage allenfalls militärisch lösen? Und die dritte Frage war, kann man etwas wie TSMC, das ist der Halbleiter, der grösste Halbleiterproduzent der Welt, könnte man so etwas in der Schweiz aufbauen? Ich bin mit diesen Fragestellungen los. Auf Asien über 20 Meetings gehabt, in 4 Wochen wirklich viel gelernt, gute Austausch gehabt und bin dann zurückgekommen. Und seitdem habe ich 6 Startups, die ich mit zusammen arbeite, als Advisor. Und immer noch einen Haufen Auftritt. Aber ich rede nicht mehr über die Armee, nur wenn man Fragen stellt, die ich beantworte, wenn ich kann. Aber sonst rede ich vor allem über Geopolitik, über Cyber, über Digitalisierung und manchmal ein bisschen über die Welt im Allgemeinen.
Und um das geht es in diesem Gespräch. Sie haben auch gesagt, Sie haben eine aktive Auszeit gemacht. Ich habe irgendwie von einer Auszeit stelle ich mir etwas anderes vor, als 20 Meetings und 3 Fragen minutiös bearbeiten. Hat Sie dort in dieser Auszeit auch ein bisschen noch bei euch gelagert?
Ja, am Ende ist dann, meine Frau ist dann auf Asien gekommen, sind dann noch 2 Wochen in Japan in die Ferien und das sind dann wirklich Ferien gewesen.
Japan, empfehlenswert. So wie alle schwärmen momentan.
Sehr empfehlenswert. Das ist interessant, das stimmt, was Sie sagen. Überall, wenn man so sagt, Japan, und alle irgendwie, machen alle glänzige Augen und das ist wirklich ein faszinierendes Land. Ich war vor 20 Jahren mal gewesen und es hat sich so stark verändert.
Was hat sich verändert?
Also es ist erstens mal ist es westlicher geworden. Was ein bisschen fast schade ist, wenn man durch Tokio geht, die grossen Marken, die grossen Brands sind die gleichen wie überall. Die Japaner stehen auf Luxus. Das ist jetzt nicht zu werten oder nicht negativ. Aber es haben alle einen eigenen Style. Das ist interessant. Und es ist westlicher geworden. Wenn man das so sagen, also es hat mehr Leute, die können Englisch reden. Es ist mehr auf Englisch angeschrieben. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ähnlicher. Aber die Japaner, die sind sehr freundlich, sehr zurückhaltend, sehr höflich. Auch im Gastgewerbe versucht man irgendwie den Touristen, wo wir da gewesen sind, das möglichst angenehm zu machen. Also wirklich, das ist eine sehr positive Erfahrung.
Und eben gleichzeitig wirkt es westlicher. Macht ihr die Beobachtung? Kommt die Welt näher zusammen?
Unbedingt. Ich war in Singapur, in Hongkong, in Shenzhen, in Taiwan und dann in Japan. Und das ist sich alles wirklich ähnlich geworden. Also die Grossstädte kann man teilweise fast nicht mehr voneinander unterscheiden. Also vor allem auch in China. In China hat es, ist lustig, hat es einen On-Schuhladen jetzt in Shenzhen. Und ich habe dann einen von der On-Gründer kurz darauf getroffen und habe ihm dann gerade erzählt, gesagt, ja, ich habe einen neuen On-Shop gesehen. Und dann hat er ein bisschen gelacht und gesagt, also, ich mache jetzt schon den vierten auf. Und überall steht man auf die gleichen Brands, auf die gleichen Marken. Das ist vielleicht, ja, wenn man so will, nicht so schön, weil wenn man ja reist, will man auch das andere sehen und nicht nur das, was überall gleich ist.
Mhm. Und was ist, gibt es eine schöne Komponente hinter dem? Dass mir irgendwie quasi, dass es einheitlicher wird. Gibt es da auch etwas Positives? Frage ich mich gerade.
Ich würde das nicht einmal werten. Ich glaube, es sind einfach die grossen Konzerne, wenn man so will, oder? Die überall dann ihre Showrooms aufmachen. Und die wollen natürlich überall Geld verdienen. China ist ein Riesenmarkt, Japan ist immer ein Riesenmarkt, irgendwie 110 Millionen Menschen. Ich glaube, das treibt es ja vor allem. Und bei uns ja auch.
Ja, klar. Also einerseits ist es natürlich sicher so, dass neue Märkte erschliessen, aber gleichzeitig geht es ja dann auch um eine Mentalität oder einen Mentalitätserhalt. Sie sagen jetzt, die Japaner innen, das ist irgendwie eine vornehme Kultur und man fühlt sich sehr willkommen und das clasht jetzt aber in dem Fall auch immer mehr mit so westlichen Geschichten, wo auch dort wahrscheinlich nicht Halt machen.
Ich glaube, was man merkt und interessant ist eigentlich von diesen Ländern, müssen wir fast sagen, das Interessante ist China, weil China ist ja offiziell hat immer noch kommunistische Partei und der Präsident von der Volksrepublik ist noch gleichzeitig Generalsekretär von dieser kommunistischen Partei. Aber seit dem Deng Xiaoping ist ja eigentlich das offen. Man hat eine pragmatische Art von Sozialismus, nennt man es ja irgendwie, glaube ich, offiziell, mit dem Hinweis, dass es dann später wieder zurückgeht. Aber wenn man in der Stadt ist und mit den Menschen redet, vor allem den jungen Menschen redet, die können sich gar nicht mehr vorstellen, was Sozialismus ist. Und die wollen das Gleiche wie wir, die wollen konsumieren, die wollen ein gutes Leben haben. Es gibt einen Unterschied noch, und das ist mir in China besonders aufgefallen, Menschen sind hungriger dort.
Was heißt das?
Hungriger im Sinn, so, sie wollen leisten, sie wollen etwas machen, sie wollen mehr verdienen. Bei den Chinesen ist im Moment ist so das Ziel, ist ein Start-up reich werden, Millionär, Milliardär werden. Das spürt man in Shenzhen überall. Das hat man an anderen Orten nicht so gespürt und man spürt es auch bei uns nicht mehr so.
Und was bedeutet das für uns?
Eine Frage war ja, ob wir in Europa technologisch im Rückstand sind und die Antwort ist ganz eindeutig ja. Das ist nicht nur negativ, wir sind in vielen Bereichen gut. Gerade zum Beispiel künstliche Intelligenz sind wir ja, die Schweiz ist jetzt gerade auch wieder auf einem, in so einem Ranking ist weit vorne. Das liegt an unseren Hochschulen. Aber was man sieht halt, ist, das Tempo von der Entwicklung vom Anstieg ist höher in Asien. Also wenn man sagt, sie sind vielleicht noch gleich auf oder ein bisschen voraus, aber es steigt viel steiler an. Und das ist auch beeinflusst natürlich vom Staat China, der genau die Technologien entwickelt. Aber eben am Ende, mich hat vor allem, was ich mitgenommen habe, ist, wie die Menschen wollen. Überall will man etwas, es hat überall die Technologiemärkte, wo alle neue Ideen anbieten und es sind einfach 1,4 Milliarden Menschen dort, die das machen und halt nicht wie in der Schweiz halt nur 8 bis 9 Millionen oder in Europa 500 Millionen, sondern 1,4 Milliarden.
Mm-hmm. Und was machen Sie mit dieser Beobachtung? Was ziehen Sie für Schlüsse, wo wir müssten weitermachen?
Vor allem für uns als Schweiz. Wir sind kein Agrarland, das lässt unser Gelände gar nicht zu, ein alpines Gelände. Wir sind keine Industrienation, wir haben keine grosse Industrie. Wir sind eine kleine Nation, ein kleiner Markt mit 9 Millionen Menschen. Aber wir sind ein Innovations- und Wissens- und Dienstleistungsland. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir die Innovation, auch wenn wir ein bisschen im Rückstand sind, aber dass wir dort weiterhin investieren, dass wir uns weiterentwickeln. Künstliche Intelligenz, reden wir immer vom Silicon Valley und dort sind die grossen Firmen, die investieren massiv Geld, aber die entwickeln die Technologie entwickeln und stellen uns dann die zur Verfügung. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Schweiz und auch Europa könnte, wenn es um Produktivitätssteigerungen durch KI geht, könnte man die USA sogar überholen. Weil bei uns ist das Bildungsniveau im Durchschnitt ist höher als in den USA. das darf man sagen, Schauer wissen. Und wir haben viel die besseren Voraussetzungen, das aufzunehmen, das anzuwenden und dann am Schluss auch den Nutzen daraus zu ziehen. Man darf nicht nur immer darauf schauen, wer die vorderste Entwicklung macht, sondern wir können es auch anwenden. Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich ganz eine offensichtliche Konsequenz aus dem, wir dürfen die Angst davor nicht verlieren. Was mich ein bisschen betrübt, in vielen Diskussionen um künstliche Intelligenz, vor allem im öffentlichen Raum und auch der Politik, redet man darüber, wie man das reglementieren will und da braucht es Vorgaben. Aber vieles von dem, was künstliche Intelligenz macht, ist ja schon, wenn man es schlecht anwendet, ist ja schon verboten. Oder man darf keine Produkte machen, wo Menschen zu Schaden kommen. Da braucht es auch kein neues Gesetz. Wir sollten viel mehr darüber reden, wo die Chancen sind, als wenn wir das reglementieren oder einschränken.
Ja, wirklich, das hätten wir wahnsinnig fest Angst.
Ja, wir haben Angst und das ist auch, wir haben ja eigentlich immer, wenn etwas, oder eigentlich reden wir alle immer darüber, wir wollen weniger Bürokratie, aber wenn irgendwo irgendetwas passiert, dann ist ja der erste Reflex ist immer gerade, es braucht ein neues Gesetz.
Ja.
Und mir kommt so vor, das ist vielleicht so ein bisschen sinnbildlich auch, wenn ein Netz kleinere Maschen hat, dann hat es einfach mehr Löcher auf der gleichen Fläche. Und genauso ist es mit den Gesetzen. Man kann schon immer mehr Gesetze machen, dann werden die Löcher immer kleiner. Aber am Ende hat es mehr Löcher und es gibt falsche Sicherheit, weil auch weiterhin können Sachen passieren. Und wir sollten vielleicht viel mehr uns wieder zurückbesinnen, wieder mehr Eigenverantwortung geben. Ich auch nicht versuchen, immer die Menschen in unserem Land vor sich selber zu schützen, sondern wieder mehr Verantwortung übertragen. Weil all das, was jetzt neu kommt, es ist unmöglich, das zu reglementieren. Mhm. Da braucht es auch viel mehr, auch wieder, ich brauche jetzt das Wort gleich, der gesunde Menschenverstand und Eigenverantwortung.
Man kommt gerade Leadership in Sinn, wenn Sie das so erzählen. Und das ist ja, glaube ich, auch eine von den Vs, wo sie gelebt haben immer und immer noch leben, als Führungsperson die Verantwortung übergeben. Ich würde sehr gerne mit Ihnen ein bisschen später in dem Gespräch noch über die 5 Vs konkret reden. Wenn Sie das so erzählen, gehe ich mal davon aus, dass Sie investieren in Startups, die vorwärts machen in der digitalen Welt und die künstliche Intelligenz in der Schweiz vorwärts treiben.
Es haben sich über 15 haben sich bei mir gemeldet oder sind mir zugetragen worden. Und ich habe die alle getroffen, habe mich mit denen austauscht. Und wahrscheinlich sollte ich es jetzt auch nicht sagen, weil das sind immer die 3 Fragen, die ich stelle. Immer die erste Frage ist, was ist euer Purpose, und im Silicon Valley gibt es so einen Ausdruck, das ist das sogenannte MTP, der Massively Transformative Purpose. Die Frage, wie wollt ihr die Welt verändern? Mhm. Und das ist immer die spannendste Frage, weil viele haben sich das gar noch nie so richtig überlegt. Aber mir ist das wichtig, dass jede Unternehmung braucht einen Purpose. Wenn man den nicht hat, früher oder später wird es schwierig, Mitarbeitende zu finden, weil Mitarbeitende heute gute Leute, die motiviert man mit dem Sinn. Purpose ist Sinn. Die zweite Frage ist dann, wo ist das Intellectual Property? Also was macht ihr, was euch einzigartig macht, wo man nicht so schnell kopieren kann?
Aha.
Die dritte Frage, das wird auch immer spannend, ist, wie verdient ihr mit den ersten beiden Themen Geld? Und bei einem Startup geht es darum, Geld zu verdienen. Und dann ist immer auch noch eine Frage an Gründer, wo seht ihr euren Exit? Was ist eure Vision? Wenn ihr mal an die Börse gehen, ein IPO oder wenn ihr verkaufen oder... Das ist auch spannend. Und aufgrund von diesen Fragen habe ich bis jetzt dann am Schluss beurteilt, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Viele sind Dual-Use sogenannte, weil das liegt mir natürlich nach. Das Dual-Use heisst, ist Technologie, die man sowohl zivil, aber auch für Sicherheit, militärisch kann einsetzen kann. Es sind Drohnenfirmen, eine Firma, die machen das. Ein Schulungssystem für Drohnenpiloten, auch sehr spannend. Es hat eine Firma, und das finde ich ganz spannend, die haben das Unterwasser-Kommunikationssystem auf Ultraschall basiert entwickelt. Und ich staune, weil das sind zwei junge Damen und ein junger Mann, die das machen. Die Technologie, das scheint wirklich zu funktionieren. Und ich denke, ja, super, dass das etwas bei uns entwickelt wird. Aber ich habe mich dann mal gefragt, warum ist noch niemand draufgekommen? Aber offensichtlich ist das so. Ich finde das super spannend. Und mein Ziel ist, denen zu helfen, am Schluss gross werden und das Geld verdienen. Und wenn ich sage gross werden, im Silicon Valley, wenn man da die Präsentationen geht und mit denen redet, die wollen alle Milliardär werden. Und bei uns habe ich manchmal das Gefühl, die haben schon mit 2-3 Millionen wären die schon zufrieden. Aber das reicht nicht, weil wir müssen Am Schluss investieren wir ja mit der Hochschule, wir tun Venture Capital investieren in die Startups. Und wichtig ist ja, dass das am Schluss skaliert, in der Schweiz Arbeitsplätze gibt und im besten Fall sogar noch etwas, was das Ausland von uns abhängig ist. Das ist das, was man Soft Power nennt. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass es Arbeitsplätze gibt, dass wir etwas haben, dass der Wirtschaft etwas bringt und dass wir ein Stück Pfand schaffen, was das Ausland dann uns braucht.
Würden Sie sagen, das ist Ihr Purpose? Wenn Sie
mich treibt weiterhin die Schweiz an und bis der Schweiz geht und jetzt nicht mehr im Bereich von der Armee, das ist nicht mehr in meiner Verantwortung und das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist der Beitrag, den ich jetzt noch leiste.
Und wenn Sie es jetzt in einem Satz oder in zwei formulieren, the reason why, also mir kommt da natürlich Simon Sinek sind, der grosse Vordenker, wo auch die Kommunikation von Apple schön darlegt und sagt, dass die sagen ja zuerst, wir wollen die Welt verändern, indem dass alle miteinander kommunizieren können. Und dafür machen wir die iPhones. Und das iPhone kommt erst am Schluss eigentlich das Gerät an sich. Und wir gehen ja meistens rein mit der Frage, ja, was machst du denn? Und reden über das, was wir effektiv machen. Aber wie Sie es jetzt auch gerade
erwähnen. Ja, Sie haben recht. Genau. Und Apple macht ja das auch vorbildlich. Oder? Ich meine, das ist eigentlich der Inbegriff von dem. Und Sie fragen jetzt, was dann mein Purpose wäre,
kurz gesagt.
Das tue ich mir auch überlegen, wenn ich die Frage stelle, überlege ich sehr, was für mich ist. Und mein Ziel oder mein Purpose, eine starke Schweiz in einer unordentlichen Welt.
Punkt. Weil es ist noch wichtig, dass Sie einen Satz können auszuformulieren, oder? Warum ist das wichtig?
Wenn man es selber nicht in einem Satz kann ausdrücken kann, dann hat man es vielleicht auch selber für sich gar noch nicht genügend überlegt und vereinfacht.
Wie geht der Prozess, dass man auf den Satz kommt? Für sich selber?
Iterativ, indem man mal irgendwo anfängt, vielleicht sich am Anfang gar nicht bewusst ist, dann halt immer wieder überlegt, ob das der Satz ist oder ob es das ausdrückt, was man möchte oder macht.
Und wenn Sie sagen, starke Schweiz, und ich will den Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz eben insofern stärker wird, tun Sie denn alles, was jetzt quasi an Anfragen reinkommt, jetzt nach Ihrem Amt als CDA, als Chef der Armee, anhand von dem dann bewerten und sagen, passt das oder passt das nicht?
Das ist so, ja. Wenn ich das Gefühl habe, es hat wenig Erfolgschancen oder es passt nicht ganz in das rein, dann ist es nicht für mich. Es gibt ja ganz viele Startups in vielen Bereichen und es viele Bereiche, wo ich auch muss sagen, da kann ich nichts dazu beitragen. Das ist auch noch wichtig, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, ich sage das immer am Anfang, es hat gewisse Sachen, wo ich helfen kann, andere weniger. Und wenn man zusammen merkt, dass es nichts bringt, dann muss man es lassen, dann gibt es keine richtige Zusammenarbeit.
Wie helfen Sie oder beziehungsweise was machen Sie?
Ich sehe drei Sachen. Jetzt gerade im Bereich von Dual Use oder von militärischen Gütern ist natürlich ist der Name. Und im Ausland zählt das schon noch viel, wenn man einen Advisor hat, der mal Armeechef war. Auch der Grad zählt im Ausland vielleicht ein bisschen mehr als in der Schweiz. Ja, das hilft ihnen, oder? Wenn sie können sagen, der Lieutenant General Süssli tut sie advisen. Das Zweite ist, ich bin auch schon in einem Startup gewesen, 2001 gegründet, 2007 die Firma verkauft. Viel Erfahrung aus dieser Zeit, auch wie man verkauft, wie man eine Value Proposition macht, wie man, ich brauche jetzt all die Ausdrücke aus dieser Welt, wie man pitchen tut, dann all das, da kann ich wirklich unterstützen. Gerade morgen werde ich mit einem von diesen Startups machen wir ein Rollenspiel, wo ich den Kunden spielen werde.
Und dann macht das ein Q&A.
Ja, wenn man so mal so ein Verkaufsgespräch simuliert, weil oft hat man nur einen Versuch im Gespräch, wenn man von einem Kunden ist. Das ist ja dann schade, weil wenn das Gespräch nicht erfolgreich ist, weil man es nicht gut gemacht hat. Und das Dritte, was ich zur Verfügung stellen kann, ist auch mein Netzwerk.
Wie passt denn jetzt Ihr neues Mandat als Verwaltungsrat bei Kaiser Partner Privatbank zu dem Purpose eine starke Schweiz? Es ist ja eine liechtensteinische Bank.
Es ist absolut eine liechtensteinische Bank. Da muss man vielleicht ein bisschen grosszügiger sein mit der Definition von Schweiz. Das passt insofern dazu, es gibt einige Firmen und über eine weitere, wie wir dann hoffentlich dann auch im Mai nochmal hören, es gibt gewisse Firmen, die ich kennengelernt habe über die letzten Jahre, die ich finde, die machen sehr vieles sehr gut. Vor allem aber habe ich bei denen den Eindruck, die haben eine sehr gute Kultur. Und die Kaiser Partner Privatbank ist so eine Firma, ich habe ein Faible, auch eine Schwäche für Unternehmer. Und der Herr Kaiser natürlich, wo Kaiser auch die Gruppe gehört, er ist ein Unternehmer, wie es im Bilderbuch steht, er hat klare Werte Und das ist in dem Geschäft, wo er ist, nicht ganz selbstverständlich, dass man so klare Werte hat. Sie haben das Geschäftsmodell, das wirklich auf den Kunden ausgerichtet ist, wo der Kundenberater nicht der Distributionskanal ist. Das hat abgenommen. Das ist bei vielen Banken heute natürlich so. Ich wollte keine Bank verurteilen. Aber bei ihm ist das wirklich ausgeprägt. Und das spürt man auch, wenn man mit der Geschäftsleitung zu tun hat. Und auch wenn man dann von Kunden gehört und Partnern. Ich habe auch nachher, jetzt nach dieser Ankündigung, sehr viel Feedback bekommen von den Partnern von der Kaiser Partnerbank, die auch sagen, das ist okay, das ist wirklich eine Bank, die, wenn man so will, sagen, das Herz am rechten Fleck hat. Wenn eine Bank das kann.
Geniessen Sie die Zeit, wo Sie gerade drin sind? Es ist irgendwie etwas abgeschlossen und es wirkt gerade, als wären Sie gerade in einem neuen Frühling, passend zu der Jahreszeit.
Ich geniesse es, ich muss aber auch sagen, nicht immer gleich natürlich, weil als Armeechef, es hat immer irgendein Thema, wo es irgendwo brennt, was einem dann hinten dran noch ein bisschen beschäftigt. Und das ist weg jetzt. Aber ich stehe immer am Morgen früh auf, gehe zu Abend um 10 Uhr müde ins Bett, ich arbeite am Wochenende. Also bin immer noch gleich viel am Arbeiten, aber der Druck ist weg und das geniesse ich auch. Und das hatte ich vielleicht als Armeechef in wenigen Momenten gehabt, aber das ist so wie ein Glücksgefühl. Manchmal habe ich das einfach als Glücksgefühl, weil ich denke, es ist schon toll, mit diesen Menschen zusammenarbeiten oder jetzt einfach zu sehen, was andere jetzt da erreichen, machen und da dürfen einen Beitrag leisten. Es gibt oft, dass ich zu Abend heimfahre und einfach denke, hey, ich habe schon ein Glück.
Schön. Das haben Sie weniger gehabt als Armeechef?
Hat es manchmal auch gegeben. Weniger, es hat auch Erlebnisse gegeben. Als Armeechef ist halt, wie soll ich sagen, hat wie drei Bereiche gehabt. Als erstes ist als Armeechef ist man Außenminister. Mhm. Das habe ich gern gemacht. Ich glaube, das spürt man auch.
Also außen von der Armee?
Man vertritt die Armee gegen außen.
Ja.
Also ich habe letztes Jahr über 100 Mal habe ich vor Leuten geredet. Jemand hat mir ausgerechnet, dass ich über zu 14'000 Leute geredet habe insgesamt in der Schweiz. Dann ist man im Parlament, muss man auch die Armee vertreten. Oder in den Kommissionen, besser gesagt. Also auch in den parlamentarischen Kommissionen. Das ist der Außenministerteil. Dann ist man auch noch ein Manager, weil die Armee hat doch über 9'000 Mitarbeitende, die dort arbeiten. Nebst den 100'000 Armeeangehörigen. Dann hat man ein Immobilienportfolio, ein grosses. Man hat Finanzprozess. Man hat Informatikprojekt, wo man auch viel lesen konnte. Das ist der Manager. Aber das hat jeder eine Funktion. Das ist das, was man einfach muss machen. Und das muss man auch wählen machen. Und man muss es irgendwo auch, wenn man es ein bisschen muss zwingen, muss man auch mit Freude machen. Und der dritte Teil, das ist das Spannende, ist die Armeeentwicklung, was darum geht, die Armee auf die zukünftigen Bedrohungen auszurichten. Aber dort muss man sich auf die Spezialisten verlassen. Vor allem, das ist auch viel gesagt worden. Ich bin spät eingestiegen in diesen Beruf. Ich habe, das hat niemand, aber ich wahrscheinlich ein bisschen weniger sogar noch, ich habe nicht alle Bereiche der Armee gekannt. Ich habe die Logistik gekannt, ich habe die Informatik gekannt, aber jetzt vielleicht weniger das Kommandoausbildung, der Ausbildungsbereich. Aber da braucht es halt Leute um einen herum, wo man sich darauf verlässt, wo man mit einbeziehen, eben für die Armee weiterzuentwickeln. Das sind so die drei Bereiche. Und ein spannender Bereich ist natürlich dort, wo man mit ausländischen Armeen zu tun hat. Ich habe das wirklich auch bewusst ausbaut, die Kontakte, weil keine Armee ist alleine und es kann keine Armee ohne andere Armee sich entwickeln. Keine Armee hat, wahrscheinlich die Amerikaner vielleicht, gehen wir voraus, aber keine Armee hat Mittel, um alles selber entdecken, selber entwickeln, alle Erfahrungen selber sammeln. Und wir als Schweiz haben es wahrscheinlich in Europa am wenigsten oder als eine von den wenigsten. Mhm. Und da muss man von anderen profitieren. Auch die Einschätzungen von anderen Armeechefen, zum Beispiel wenn man in Estland ist und der gehört, wie der estnische Armeechef Bedrohung einschätzt, das hat mich immer betroffen gemacht. Oder der polnische Armeechef, die spüren sehr stark Bedrohung. Der estnische hat einmal gesagt, weißt du was, wenn ihr in Zentraleuropa nach Osten schaut, dann seht ihr am Horizont ganz klein Rauch. Wenn wir nach Osten schauen, dann sehen wir das Feuer.
Krass.
Das sind schon Momente, die einem bleiben. Man hat auch Informationen, die man nicht teilen darf, die einem aber helfen, das Bild eben von der Welt und von der Lage zu vollständigen. Das sind nicht die glücklichen Momente, aber die glücklichen Momente, um auf das zurückzukommen, sind schon immer gewesen, wenn man bei der Miliz ist, bei der Truppe, die Begegnungen mit unzähligen Begegnungen mit Kader, mit Soldatinnen, mit Soldaten, Gespräche, manchmal auch lustig, passieren da lustige Situationen. Ja, das sind halt, was auch spannend ist, hat immer das Gefühl, da gibt es einen riesigen Hierarchieunterschied, den gibt es selbstverständlich. Und trotzdem kommen die auf einem zu, meistens wenn sie noch ein Selfie machen, und man sich ein bisschen dran gewöhnen.
An die Rekruten?
Ja, ja.
Ah, die haben wirklich die Trauen, noch Selfies zu machen?
Selbstverständlich, ja. Oder auch wenn ich mag mich erinnern, ich bin am Bahnhof gestanden in Uniform, bin von Genf gekommen, bin in Olten am Bahnhof gestanden, beim Umsteigen. Da kommt ein Soldat Sparrow ab und hat noch seine ganze Ausrüstung dabei gehabt, vom Weg gehabt. Der ist etwa 5 Meter von mir weg stehen geblieben, hat mich lange angeschaut und nichts gesagt. Wenn ich ihn einmal angeschaut, dann hat er dann alle seine Koffer und alles abgelegt, hat mich gegrüßt und hat sich angemeldet und hat gefragt, fragt mich, sind Sie es? Das sind doch unglaublich lustige Momente. Dann haben wir zusammen geschwätzt. Und ja, das hat wie, man hat ihm erzählt, wie er den Weg erlebt.
Also es ist Ihnen auch wichtig, nahbar zu sein als Chef der Armee, als Korpskommandant?
Ja, aber das, also wichtig natürlich, unbedingt. Also, und das ist eigentlich eben das Schöne an dieser Aufgabe oder an jeder Aufgabe. Ist eigentlich egal, wo man ist. Oder? Also es sind ja Menschen, die es ausmachen. Und in der Armee, die Armee ist wirklich ein People-Business. Hm. Oder man redet immer über die Flugzeuge und über Cyber und Drohnen. Aber am Ende sind es Menschen und der Wille von diesen Menschen, eben sich in dem Fall zu verteidigen.
Kurze blöde Frage einfach zwischen dir. Wie reagieren Sie denn, wenn die Leute sich falsch angemeldet haben? Das war immer die grosse Angst gewesen. wenn der CDA kommt, muss man sich richtig anmelden. Also ganz grundsätzlich, Sie sagen, es ist jetzt nicht so ein hierarchischer Betrieb, weil man ja getraut hat, mit ihnen Selfie zu machen und das hat wahrscheinlich auch mit ihrer Person zu tun. Aber es ist natürlich schon ein hierarchischer Betrieb. Man hat ganz klar Rang und muss sich je nachdem und je nach Situation ein bisschen anders verhalten.
Ja, ich glaube, wenn der Hierarchieunterschied so gross ist, muss man über so Sachen grosszügig hinwegschauen. Also es gibt wirklich lustige Männer, es gibt auch, die mit der linken Hand grüßen und den militärischen Gruß machen. Und dann gibt es auch Töne, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube, wenn es kleine Sachen sind, muss man grosszügig sein. Wenn es grössere Sachen sind, dann nimmt man halt den Betroffenen schnell auf die Seite und sagt, vielleicht auch noch in einem lustigen oder freundlichen Ton, sagen, tun Sie doch Ihr Töne bitte jetzt auch richtig machen, ich habe ja meins auch richtig.
So. Aber wieder auf Augenhöhe. Sie haben mir im Interview erzählt, dass Sie ja auch logischerweise in ganz verschiedenen anderen Situationen schon tätig sind, auch als Führungsperson, auch in lateralen Führungen oder beziehungsweise mehr so ein bisschen in flachen Hierarchien, schon fast holokratisch, weiss es nicht, gerade in der IT-Branche und dann haben wir den Weg gemacht haben im Militär und entsprechend ja auch immer haben müssen zwischen verschiedenen Führungsstilen jonglieren. Kann man voneinander irgendwie profitieren? Oder haben Sie können vom einen zum anderen Führungsstil profitieren und vielleicht entsprechend irgendwie Akzent setzen? Ist Ihnen das wichtig oder ist es klar? Muss es hierarchisch sein, der Schweizer Armee?
Ich glaube, ich bin als Hauptmann und dann auch als Bataillonskommandant und wahrscheinlich, weil Sie einen Haufen haben, die zulassen würden und sagen, oh, das stimmt jetzt gar nicht. Aber ich glaube, ich bin ein sehr militärischer Chef gewesen. Als Kompaniekommandant und als Bataillonskommandant. Schon auch menschenorientiert. Ich glaube, das war immer die Freude und auch das Dussen sein, also draussen bei der Truppe sein. Aber ich war sehr, sehr militärisch gewesen. Vielleicht wahrscheinlich sogar als Bataillonskommandant noch mehr, weil man ist dann Generalstabsoffizier, man weiß, wie die Prozesse sind. Man hat den Stab das erste Mal und am Ende, und das wir kommen noch zu der 5V, aber am Ende geht es um Resultat. Und im militärischen Umfeld können die Resultate also sogar sein, dass man die unter dem Einsatz vom eigenen Leben muss erbringen muss. Und das braucht eine gewisse Strenge und Disziplin. Auch wenn manchmal einem selber, oder man sieht ja dann, dass sich die Unterstellten sich Mühe geben. Und trotzdem muss man darauf beharren, dass die Resultate erbracht werden. Ich glaube, das ist die Härte und die Strenge. Aber es braucht dann auch einen gewissen militärischen Ton, das gehört auch dazu. Militär hat so eine spezielle Sprache und das ist nicht einfach, weil es so gewachsen ist, sondern es ist eine sehr präzise Sprache. Viele Begriffe, die muss man verwenden, weil sonst gibt es Missverständnisse. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich zu militärischer Chef gewesen als Bataillonskommandant.
Wie sind Sie in der Privatwirtschaft? Sind Sie dort auch so militärisch?
Ja, das ist ja etwas lustig gewesen. Als ich selbstständig war, wenn ich nach der WK heimgekommen bin, Wenn dann die meisten, irgendeiner hat dann müssen zu mir kommen von den Leuten im Büro und sagen, du Chef, cool down jetzt, bist nicht mehr im Militär. Und das ist halt schon der Unterschied. Oder? Wir haben Software entwickelt nach modernen Methoden. Da hat man so ein Daily Stand-Up-Meeting und das moderiert man dann eher. Es ist nicht der Chef, aber man moderiert das. Und gerade in einer kleinen Firma ist unendlich wichtig, dass sich alle einbringen können. Und es braucht Ordnung, es braucht Struktur. Ich glaube, überall auch Menschen suchen Struktur. Aber es ist natürlich nicht gleich wie im Militär.
Wem braucht es denn in der Privatwirtschaft, Ihrer Erfahrung, einen klaren Befehl Richtung meine Hand?
Es gibt zwei Dimensionen der Führung. Das eine ist die Tragweite, also die strategische Bedeutung von der Führung oder vom Entscheid. Die andere Achse, das ist der Zeitdruck. Und dort, wo es nicht so strategisch ist und kein Zeitdruck, dort führt man in der Regel transaktional. Das heisst eigentlich, transaktional heisst nichts anderes als, du machst deine Arbeit und bekommst Lohn. Mhm. Aber auch dort ist gut, wenn der Chef seinen Mitarbeiter als Mensch versteht, wenn er ihm Vertrauen gibt. Das braucht es dort auch. Wenn Zeitdruck kommt, dann ist man mehr bei einer Art von Führung, wo man sich vorstellen kann, wo auch zum Beispiel auf einem Schiff ist, der Kapitän ist wahrscheinlich ganz ein glatter Zaubig an der Bar oder an Bord. Aber wenn ein Schiff in einen Sturm kommt, dann gibt es keine Selbsterfahrungsgruppen und Selbstfindungsworkshops, sondern man muss jemand klare Anweisungen geben. Das ist auch ein Flugzeug so, wenn zum Beispiel ein Motor ausfällt, dann nimmt man Checklisten dafür und dann gibt es ganz klare Anweisungen. Das ist dort, wo es nicht strategisch ist, aber Zeitdruck besteht. Keine Kompetenz von der Armee ist, wo es eben eine gewisse Bedeutung hat, strategisch, und Zeitdruck besteht. Wir sagen dann Stabsarbeit. Dort hat es einen Stab von bis 50, 80 Leuten sein, die unter Zeitdruck für den Chef in kurzer Zeit brauchbare Entscheid vorbereiten. Nicht der beste Entscheid in 3 Wochen, sondern in wenigen Stunden brauchbaren Entscheid. Und das kann man auch ins Zivilen übertragen. Das schult die Armee auch. Dem sagt man dann Krisenmanagement.
5+2.
Genau, die 5+2, ja, das ist genau, das geht dort auch um 5+2. Mhm. Und dann gibt es noch den Bereich, wo es keinen Zeitdruck hat, aber strategisch wichtig ist, und das ist dort, wo transformationale Führung ist. Das kennt man auch, also das kennt man in der Armee, eigentlich auch dort, wo man die Armee entwickelt. Da geht es um individuelle Wahrnehmung, um individuelle Förderung, es geht um Inspiration und es geht um den Chef, der eben das, was er möchte, was er verlangt, auch selber lebt.
Noch kurz, wie wir es angesprochen haben, 5+2 ist so die Problemerfassungsgeschichte, Erfolgsformel von der Schweizer Armee, wo man wirklich nach ganz klarer Struktur das Problem erfasst, bis zur Planentwicklung und dann auch Befehlsgebung macht und dann Schlussfassung, das kommt noch dazwischen. Was ich dort interessant gefunden habe, ist eben die Lösungen dann auch so präsentieren dem Chef, der Chefin und wirklich die verschiedenen Ideen durchdenken. Ich habe immer 2 Seiten in mir drin und wir haben das gelernt, in der Schweizer Armee, und ich habe das hochspannend gefunden und finde, man kann es mega gut übertragen in die Privatwirtschaft. Es kommen ja ganz viele Firmen, die das auch lernen. Und dann eben, jetzt muss man sich aber dann wirklich, dann braucht es Menschen, die Struktur auch gerne haben. Und da gibt es ja in einem Team auch Menschen, die mit diesen klaren, straffen Strukturen, und sie lachen jetzt, wahnsinnig Mühe haben, weil sie gerne frei sind und lieber am Anfang würden das Check-in machen. Vielleicht kennen Sie den Ausdruck, dass man am Anfang so in Team-Meetings ein Check-in macht, wie fühlst du dich gerade und so. Mm. Und ich denke jetzt auch gerade an eine neue Generation, an Gen Z, die vielleicht eine ganz andere Führung. Muss man in gewissen Situationen, eben Sie sagen, in gewissen Situationen muss man anders führen. Und das ist 5+2, die Erfolgsformel, ist eigentlich in dem Moment, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Dort ist meine Frage, kann das Privatwirtschaft, passiert das, wenn es hart auf hart kommt, oder ist man dort meistens ein bisschen lost, weil man dann nicht so richtig weiss, wie es jetzt vorwärts geht?
In der Privatwirtschaft braucht es häufig auch genauso Krisenmanagement. Und das kann man genauso übertragen. Ich kann mich noch gut erinnern, also in meinem Berufsleben hat es verschiedene Situationen gehabt, wo wir in Krisen gekommen sind. Sei es auch in der Finanzkrise oder manchmal sind es auch kleinere Sachen. Die 5+2, da geht es, Sie haben das sehr schön gesagt, da geht es darum, zuerst mal das Problem richtig zu verstehen. Und das ist ja wahrscheinlich immer gut. Aber ich glaube, wenn man das Problem, ich glaube wirklich an das, wenn man das Problem durchdrungen hat, dann tut sich häufig wie schon der Raum, wo man nachher Lösungen hat, ist eigentlich schon vorgegeben. Mm. Also man löst am Schluss das richtige Problem. dann, auch wenn es dann darum geht, den Bereich, wo das Problem drin ist, zu analysieren, das ist ja wahrscheinlich auch immer richtig, oder? Egal, ob es im Militär oder im Zivilen ist. Und da braucht es Spezialisten dafür, im Militär und im Zivilen, weil wenn man ohne das Wissen etwas macht, ist dann eigentlich ein Schaden am Schluss, wenn man dann eben das Falsche macht, wenn man es nicht gewusst hat. Dass man in Varianten denkt, und das sehe ich als Hauptunterschied zwischen dem Zivil und dem Militär. Im Militär ist das sehr systematisch, man macht Varianten. Es müssen immer, die müssen sich unterscheiden, die Varianten. Das ist sonst immer Kritik, oder? Wenn man in einer Schule, in einem Lehrgang Varianten präsentiert, die sich zu ähnlich gewesen sind, hat der Chef gesagt, das sind keine echten Varianten, wir wieder müssen zurück und echte entwickeln. Und die Varianten tut man dann beurteilen, bewerten. Also zuerst schaut man, sind die alle machbar, und dann tut man sie bewerten mit Kriterien, die man vorher definiert hat. Und die Gewichtung von diesen Kriterien macht der Chef. Ja, noch spannend. Und dann am Schluss gibt es so, also, man kann dem auch sagen, eine Nutzwertanalyse im Zivilen. Und dann kommt eine Variante, die sich dann von den anderen abhebt. Und das ist die, wo man dann auch dem Chef am Schluss aus dem Krisenstab beantragt. Und der Prozess, der geht im Zivilen genau gleich. Ich kenne viele Firmen. Und spannend ist, ich glaube, das darf man auch sagen, Frau Antje Kangiesser, sie ist Chefin von Alpiq. Und wo vor zweieinhalb Jahren, die Energiekrise war in der Schweiz, ist sie eigentlich mit dem Sturm rein, ist sie mit ihrem Führungsteam, ist sie zur Armee gekommen, hat sich in Krisenmanagement ausbilden genau für das, oder? Dass wenn die Krise kommt, erstens weiß man, was für Rollen das braucht im Team, man weiß, wer welche Rolle hat, man weiß, welche Produkte gemacht werden müssen, und man hat schon mal einen Prozess, wo man anfangen kann. Eben, man muss nicht, Check-in kann man immer noch machen, wie geht es dir? Das ist nicht falsch auf der menschlichen Ebene. Aber was nicht kann sein, ist, dass man sich zuerst muss lange darüber unterhalten muss, was für ein Vorgehen und was für ein Prozess das man möchte.
Ja, genau. Also es wird klarer, und es wird auch gerade so eine Sitzungskultur, also wir reden jetzt über größere Krisen, aber theoretisch könnte man sie auch im Kleineren anwenden, und die Sitzungskultur wird sicher effizienter werden wahrscheinlich.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht. Das kann niemandem unterstellen.
Nein, und ich meine das auch gar nicht, überhaupt nicht irgendwie wertend, sondern ich habe es einfach interessant gefunden, wie man das dann auch einfach kann übertragen kann. Eine militärische Formel, die dann wirklich auch ins Zivile kann übertragen werden. Sie haben diese 5 Vs, die Sie als Vision haben und immer mittragen. Ist das etwas, was Sie im Militärischen und im Zivilen pflegen? Und wie unterscheiden sich die? Vielleicht müssen wir sich kurz miteinander durchgehen, wenn Sie mögen.
Unbedingt.
Das erste V ist Vorbild. Und das bedeutet authentisch sein, vorleben.
Ja, das Vorbild. Vielleicht zu diesen 5 V, das ist, wo ich damals aus der Privatwirtschaft 2015 zur Armee bin, dann bin ich viel gefragt worden, wo dann der Unterschied ist in der Führung. Und ich habe mich dann irgendwann gesagt, ja, aber das Gemeinsame ist viel grösser als der Unterschied, wenn man mit Menschen schafft. Und das ist das Produkt aus den 5 V. Zuerst ist das Vorbild. Und Vorbild, das ist das Schwierigste. Übrigens auch für mich selber. Vorbild heisst, dass das, was man verlangt, dass man bereit ist, das selber zu machen. Das soll nicht heissen, dass man alles muss selber am besten können. Das kann man auch nicht. Aber dass man bereit ist, das, was man verlangt, auch eben selber zu leisten, selber zu erbringen. Vorbild, das fällt mir auf in der Führungsausbildung. Auch, meine ich, ist es ja ein Wunder, oder, in der Armee. Man hat jedes Jahr 20'000 Rekrutinnen, Rekruten, dann nimmt man einen gewissen Teil raus, tut die Ausbildung zu Unteroffizier, und die stehen dann mit ganz kurzer Führungsausbildung, stehen dann die beim Meeresstart wieder da und führen zuerst mal im Leben, müssen sie führen, und kommen mit Rekrutinnen, Rekruten zusammen, die zuerst mal zusammen im Militär geführt werden. Eigentlich muss man sagen, das muss schief gehen. Viele zerbrechen aber nicht an dem. Viele zerbrechen daran, dass sie an sich selber und vom Umfeld als Chef, dass da viel zu hohe Erwartungen sind und auch die Erwartungen an sich selber. Auch im Zivilen habe ich das viel festgestellt. Es gibt Chefs, die werden dann zynisch. Und das ist einfach, wenn man irgendwo merkt, sie haben es aufgegeben, als Chef jeden Tag an sich zu arbeiten. Und ich weiss von mir selber und auch von meinem Umfeld, dass ich nicht immer ein toller und angenehmer Chef gewesen.
Inwiefern?
Indem ich auch häufig die Werte, auch das, was ich wollte machen, selber gar nicht habe, so können umsetzen. Mhm. Weil einem halt selber dann, manchmal ist es der Zeitdruck, manchmal sind es Emotionen. Es steht einem immer ein Haufen im Weg, um selber an das Ideal zu kommen. Aber für mich heisst Vorbild eben nicht, selbstverständlich muss man bereit sein, das selber zu machen. Wenn man Veränderung will, muss man selber Veränderung machen. Das ist wirklich das Wichtigste. Man kann nicht einfach selber veränderungsunwillig sein, aber von der Organisation, die man führt, erwartet, dass sich ändert. Nein, aber ich glaube, das Wichtigste beim Vorbild ist, dass man einfach jeden Morgen aufsteht und wieder von Neuem probiert, das Beste von sich selber zu sein. Das ist für mich das erste V am Schluss.
Stehen Sie am Morgen auf und sagen heute?
Jeden Morgen als CDA bin ich aufgestanden. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde dann, wenn ich nicht mehr CDA bin, mal sagen, was auf der Frage gewesen sind. Aber ich habe für mich wirklich so eine kleine Liste mit, oder Fragen. Ja, doch, ist in Form von Fragen, die ich an mir selber geschafft habe. Und ich habe mir zu Abend beim Heimfahren Rechenschaft darüber abgelegt, ob ich meinen eigenen Ansprüchen habe genügen können. Und meisten Tag bin ich nicht zufrieden gewesen mit mir.
Sie sind sehr streng mit sich selber.
Ja. Und tatsächlich schon auch noch ein Punkt ist, von meiner Persönlichkeit wäre ich wahrscheinlich nicht der geborene Armeechef. Ich bin jemand, mich interessiert eigentlich alles und ich komme immer auf neue Ideen. Und wenn ich meinem Umfeld gesagt habe, ich habe eine Idee, haben die meisten schon die Augen verdreht wieder. Und ich habe mich müssen zwingen über die Zeit. Wir haben im ersten Jahr haben wir eine Vision erarbeitet und nachher eine Strategie. Und ich habe mich wirklich jeden Tag müssen zwingen, nicht Neues machen, sondern jetzt einfach die Vision, die Strategie umsetzen, jeden Tag ein bisschen. Und nicht immer Neues suchen, sondern das umsetzen. Mhm. Das ist so. Ja, viele Chefen und Kader, ich weiß nicht, ob sie auch so Erfahrung haben, die zerbrechen eben daran, dass sie merken, dass sie ihren eigenen Ziel, Ambitionen, dem Druck, dass sie dem gar nicht gerecht werden können.
Wie sie ja einerseits selbstgemachten Druck und andererseits ist ja auch einfach ein Druck gekommen. Ja. Was sind denn das jetzt für Fragen gewesen, die Sie morgen
gestellt haben? Ja, es hat mit diesen 5 V zu tun. Sind schon, kommen aus diesen 5 V aus. Aber ich habe häufig, und das ist also, ja, auch natürlich in den bilateralen Gesprächen, und ich habe auch mit Armeeführungsmitgliedern, also ich bin teilweise auch harsch kritisiert worden.
Wegen dem?
Ja, auch für Sachen in der Führung, wo man gesagt hat, Chef, das kannst du jetzt nicht so machen, oder?
Das ist aber eigentlich eine gute Nachricht. Ich habe immer gemeint, es wird dünner dort oben, die Luft, im Sinn von, dass man nicht einander kritisiert, beziehungsweise dass man als Chef vieles dann gar nicht mehr mitbekommt.
Das ist auf jeden Fall so. Also es kommt vieles, schlechte Nachrichten, die kommen eigentlich nicht nach oben, was ein Fehler ist. Aber die Kultur, und da muss ich realistisch sein, die Kultur, die hätte ich nicht können schaffen, dass jetzt alles, was irgendwie nicht gut geht, irgendwie dann aufhört. Aber wir haben in der Armeeführung, wir haben wirklich harte Diskussionen gehabt, es hat auch Streit gegeben, auch Streit, wo ich involviert war bei der Armeeführung. Und ja, aber für mich ist das nicht das Problem. Ich bin nicht ein harmoniebedürftiger Mensch. Wichtig war, dass man sich nachher oder beim nächsten Mal wieder in die Augen schauen konnte und auch den Respekt behalten hat.
Ich habe die 5 Vs nicht vergessen, aber einfach, wie Sie es jetzt gerade angesprochen haben, ich finde es jetzt gerade eine schöne Idee, aus diesen 5 Vs auch vieles noch über Ihr Leben zu erfahren, wenn Sie mögen, Herr Süssli. Sind Sie ein bisschen so erzogen worden? Oder was hat Sie geprägt als Bub oder als Jugendliche, dass Sie zum Beispiel jetzt sagen, Sie sind nicht harmoniebedürftig? Oder das ist Ihnen nicht wichtig, sondern es ist Ihnen eher wichtig, Klarheit zu schaffen?
Wenn ich jetzt da studiere, wenn ich gerade so ein bisschen am Zurückgehen, ob es irgendein Erlebnis gibt oder einen Moment, was es daraus herauskommt, nicht harmoniebedürftig. Ich bin schon früh selbstständig gewesen. Ich glaube, ich bin auch so erzogen worden, dass man zuerst einmal Eigenverantwortung übernimmt und wenn man dann noch Kraft hat, dann auch den anderen etwas hilft, mitmacht. Ich war der Wölfli, bei der Pfadi, bin mit 15 schon von daheim weg, habe mit 17 eine eigene Wohnung gehabt.
Selbstbestimmt.
Selbstbestimmt, ja, genau. Das erklärt das aber nicht, aber es ist eine spannende Frage. Ja, ich glaube, ich habe immer können auch mit ein bisschen Disput oder Konflikt umgehen. Wahrscheinlich ist das immer ein Teil von mir gewesen.
Was würden Ihre damaligen Klassenkameraden über Sie sagen? Sind Sie einer gewesen, die sich auch eingesetzt haben an der Schule oder auch der Lehrer die Stirn geboten haben?
Ich bin jemand, der nicht gut lernen kann, einfach, wenn jemand vorne steht und erzählt. Mhm. Das Schulsystem ist mir nie gelegen. Und ich habe vieles auch in der Schule und ich habe das Glück, dass ich selber für mich gut lernen kann. Und ich habe, glaube ich, mehr gelernt, indem ich halt in der Schulzeit, während der Lehrer vorne geredet hat, habe ich halt dann im Schulbuch gelesen oder anders gelesen. Ich glaube, ich bin nicht immer ein sehr aktiver Schüler gewesen.
Haben Sie Vorbilder gehabt?
In der Schule?
Ja, oder einfach als Kind und Jugendliche?
Ja, die hat es tatsächlich gegeben. Aber die sind nie im schulischen Bereich gewesen.
Wo sind die gewesen?
Ja, ich habe schon früher als Kind, ich weiß gar nicht, ob ich 4 oder 5 gewesen, in Grosspapi hat im Bombach verantwortlich gewesen, für die ganze Reparatur und innere Dienst. Und dann irgendwann ist dort mal ein Zauberer gekommen. Und dann habe ich den Zauberer gesehen und von dann an wollte ich Zauberer werden. Ich habe dann einmal eine Zeit lang sogar als Zauberer oder mit Zauberern ein bisschen Geld verdient. Aber das ist eigentlich immer, ich glaube, über meine ganze Kind- und Jugendzeit ist das Zauberern ein zentrales Thema gewesen.
Wieso haben Sie es nicht weiterverfolgt? Zaubern Sie heute noch irgendwo?
Ich weiß nicht, ob ich heute noch zaubern. Es ist dann so in Phasen wieder gekommen. Ich habe dann ab und zu einmal auch für ein Fest wieder etwas vorbereitet. Oder habe einmal irgendwo plötzlich wieder angefangen, da ist mir etwas in den Sinn gekommen und denke, da könnte man jetzt einen Zaubertrick draus machen. Und ich habe das auch alles dokumentiert. Und ja, vielleicht gibt es dann einmal eine Phase, wo ich sage, so, und jetzt ist ein nächster Schritt und jetzt tue ich zaubern.
Spannend. Also es ist die Seite von dem Zauberer, wo man sehr kreativ ist, wo ja auch eine gewisse Dramaturgie hat. Ein Zaubertrick hat immer eine Dramaturgie, oder?
Genau.
Das ist das eine, wo mir gerade so hängen bleibt. Und das andere ist so, dass sie gesagt haben, ich bin nicht gut in dem, dass mir jemand etwas so erklärt und dann macht man nach Dienst nach Vorschrift. Sondern sie brauchen ihren eigenen Weg. Also das Freiheit liebend, autonomisch und so, und das macht sie auch heute noch aus. Und gleichzeitig sind Sie aber in Positionen, wo Sie ja als Leader, als Führungsperson, als Chef der Armee sich dann sehr klar an gewisse Regeln halten. Wie gehen Sie mit dem um?
Ich habe das schon auch. Und ich glaube, im Militär besser als im Zivilen. Also, ich weiß noch gut, als ich dann Brigadier wurde, bin 2015, hatte ich einen Chef gehabt. Das war ein Chef von der Logistikbasis gewesen. Und dann im Militär gibt es auch keine Zweifel daran, wenn der Chef seine Absicht sagt und dann einem einen Auftrag gibt, dann müssen die Aufträge um jeden Preis erfüllt werden. Das habe ich dann schon auch. Mhm. Ich glaube, ich habe auch meine Vorbilder als Leader habe ich im Militär gehabt. Das ist einer, das ist der Divisionär Rudi Witzig, der mein Kommandant war. Der andere ist der Divisionär Hans Gall, ist leider verstorben. Das sind so meine Leadership-Vorbilder gewesen. Übrigens zwei ganz gegensätzliche Charaktere. Spannend, aber trotzdem, das sind meine Vorbilder gewesen. Im Zivilen hatte ich nie so Leadership-Vorbilder gehabt. Ich hatte auch die besten Chefs im Militär gehabt.
Darf ich fragen, was es ausgemacht hat, was die zu ihren Vorbildern gemacht haben?
Die zwei, der eine, der Divisionär Rudi Witzig, einerseits war er witzig, aber andererseits hat er so gut mit Menschen können. Als Divisionär hat er können, irgendwo, wenn die Truppe draussen gegessen hat, und dann gibt es ja auch Fassstrasse, wo man dann den Gamellen anstehen zum Essen bekommen. Er konnte in die Fassstrasse irgendwo reinstehen und hat im Nu mit allen können reden. Ich habe das Gefühl, eine gute Motivation gehabt. Er hat gewusst, wie viel dass man jemandem kann als Ziel geben, als Auftrag geben, dass er immer noch dass er das kann erfüllen kann, aber auch sich muss anstrengen. Er hat ein gutes Handling in dem mit Menschen, im Umgang mit Menschen. Und der Divisionär Hans Gall ist auf eine andere Art, ist jemand gewesen, der sehr motivierend hat können reden, auch rhetorisch sehr geschickt war, hat auch ein einwandfreies Auftreten gehabt. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
Das sind alles Sachen, die Sie heute wichtig finden, als Chef?
Ja, irgendwann hat man ja dann, man braucht Vorbilder. Irgendwo habe ich das gelesen in einem Buch und ich habe das auch eine Zeit lang selber gemacht. Irgendjemand hat einmal geschrieben in so einem, ich weiß gar nicht, was für ein Buch, ist ein gutes Buch gewesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Autor ist, leider. Aber er hat so gesagt, man sollte sich wie einen eigenen Verwaltungsrat machen. Also man sollte Leute, wo man etwas davon lernen kann, sollte man auf eine Liste tun. Wenn man grosse Themen hat, wo man sich entscheiden muss, sollte man natürlich nur im Inneren den Verwaltungsrat konsultieren. Aha. Versuchen von jedem zu überlegen, was würde denn der machen. Ich habe das mal probiert, nicht als CDA, ist noch vorher gewesen, Das ist auch noch spannend. Und es gibt einen Haufen Leute, aber Simon Sinek haben sie gesagt, finde heute noch faszinierend. Ich habe übrigens mal 30 Minuten mit dem ein Interview führen.
Ah ja.
Ja, das ist auch...
In welchem Rahmen?
Wir haben in der Armee, wir haben so Leadership-Veranstaltungen gehabt. Das hat Leadership Talks geheissen.
Aha.
Das Zielpublikum sind junge Offizierinnen und Offiziere gewesen. Und dann haben wir verschiedene Aspekte von Leadership, haben wir so TED-Talks gemacht, 18 Minuten. Dann haben wir die Veranstaltung zweimal durchgeführt und dann hat jemand Neues das organisiert. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, jetzt als Referent, ich hätte gerne Simon Sinek. Und der verrückte Kerl hat mit Simon Sinek einen Kontakt aufgenommen und hat ihn gefragt. Und zuerst ist der Preis wäre zuerst sechsstellig gewesen.
Wahnsinn.
Und er hat ihn dann abgehandelt auf einen kleinen vierstelligen Betrag, den man ja durchaus auch als Armee für einen Referenten ausgeben. Er ist dann nicht physisch gekommen in die Schweiz, sondern es war dann remote gewesen, aber ich konnte eine halbe Stunde mit Simon Sinek ein Interview führen.
Und was haben Sie von ihm wissen?
Ja, im Nachhinein muss ich sagen, genau die Fragen, also wie man ein Team bildet, zu Höchstleistungen bringt, wie man auch verhindert, dass die Leute ausbrennen, dass man die Leute nicht verliert. Aber einfach so Motivations- und Leadership-Fragen. Mhm. Und er hat selbstverständlich hat er das natürlich geantwortet, was er immer antwortet. Und vielleicht habe ich auch die Frage so gestellt, dass er das kann sagen, was er immer gesagt hat.
Er referenziert ja sehr fest auch immer aus der Navy, US Navy, wo er, glaube ich, sehr eng zusammenarbeitet und bringt dann immer das so Beispiel, dass die sich gegenseitig ja alles füreinander geben. Und wenn ein Team das schafft, dass die Leute gegenseitig für sich einstehen, dann ist das eigentlich mehr als gute Zahlen.
Ja, das ist genau das. Oder auch die Frage ist, eben die Frage vom Sinn, vom Warum,
mhm,
was im Zentrum steht. Wenn man so, es gibt einen Haufen Management-Literatur. Es gibt einen Haufen, wo man etwas daraus lernen kann. Aber ich habe schon immer das Gefühl, jetzt kann ich schon lange nicht mehr, aber wenn ich da seine Videos geschaut habe, oder er seine Podcasts gehört. Es gibt immer noch einen, den höre ich ab und zu. Und dann, er bringt schon aufs Wesentliche, was Zusammenarbeit und Leadership ausmacht.
Mm. Ein zweites grosses V ist die Vision. Und Sie schauen gerade auf die Uhr und ich frage mich gerade, wie lange haben Sie Zeit?
Das ist nicht das Problem. Meine Uhr hat ein bisschen den Nachteil, dass das Telefon auch darauf läutet.
Ja, verstanden. Sie können also gerne das Telefon,
falls nein, 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 überhaupt nicht. Und jetzt, genau. Jetzt hat gerade jemand angerufen, ich habe jetzt gerade abgestellt, aber ich habe Zeit, das ist gar keine Frage.
Nein, das ist nur, wer läutet Ihnen an? Also Sie müssen mir nicht sagen konkret, wer Ihnen anruft, aber wer gehört so zu den Direktnummern, wo Sie viel Kontakt haben? Ist das Ihre Frau?
Nein, meine Nummer ist für alle offen.
Mm.
Ja, also ich habe sie sogar auf meiner Webseite und interessanterweise, obwohl ich schon seit immer die gleiche Nummer. Und ich glaube, wir haben noch nie irgendeinen Brakel, der das Gefühl hat, der nützt das jetzt aus, dass der meine Nummer hat. Nein, meine Nummer ist.
Also die Leute sind anständig in der Schweiz.
Sehr.
Ich habe gerade vorher von dieser zweiten grossen V reden, aber es will mich jetzt gleich noch ganz kurz wundern. Und ich kenne ja verschiedene Stationen von Ihrem Werdegang. Also Sie haben vorher den Pfadi angesprochen, wo Sie, glaube ich, zum ersten Mal auch ein bisschen gelernt haben, zu führen. Zuerst bei den Wölfli haben Sie Suri geheißen, habe ich mal gelesen. Nachher sind Sie die Trageten gewesen.
Umgekehrt,
genau. Oh,
ich war der Wölfli Tragete gsi und bin dann schon als Kleiner in Pfadi und dann bin ich der Suri gsi, weil ich ein kleiner Tiffiger war.
Und Tragete, warum denn Tragete?
Ja, wahrscheinlich wegen dem Tiffig.
Das hat aber noch nie mit der Armee zu tun gehabt.
Nein.
Und Sie haben dann irgendein, es ist spannend, das habe ich nicht gewusst, Sie sind ausgezogen selber, aus Gründen vom Elternhaus, mögen Sie das beschreiben?
Ja, ich bin in Zürich aufgewachsen. Meine Eltern sind geschieden gewesen, ich habe bei meiner Mami gelebt und gewohnt dann und bin dann auf Basel in die Lehre von Zürich und bin Wochenaufenthalt gewesen in Basel, am Anfang noch jedes Wochenende heim, aber irgendwann sind dann dort auch die Freunde und das Umfeld halt so gewesen, dass man nicht mehr so viel heim ist und ich habe am Anfang in einem Lehrlingsheim gewohnt und mit 17 dann zusammen mit einem Kollegen eine Wohnung genommen.
Und Sie haben dann eine Lehre gemacht als Chemielaborant? Was hat Sie an dem fasziniert?
Ja, eigentlich nicht so viel. Das ist wahrscheinlich rückwirkend. Man muss dann in der Schule irgendwann eine Schnupperlehre machen. Und damals hat ein ganz wichtiger Bekannter von uns, der hat in der Versuchsstation von der Schweizerischen Brauerei geschafft. Und wo dann da gerade das zum Thema geworden ist, die Schnupperlehre, hat gesagt, ja, kommst du zu uns? Und ich bin dann eine Woche dort schnuppern. Und das ist alles irgendwie interessant gewesen. Was dann aber um den Entscheid gegangen ist, hat meine Mami mich dann mitgenommen zum Berufsberater. Und der hat dann auch gesehen, ah, der hat zaubert. Und dann hat schon eine Schnupperlehre gemacht als Chemielaborant. Dann ist das eigentlich klar gewesen, dass es dann das ist. Wahrscheinlich muss man auch sagen, als Lehre ist es nicht schlecht gewesen. Also es ist vielseitig, enorm vielseitige Lehre. Also es ist nicht nur Chemie, es ist naturwissenschaftlich. Man lernt genau das Schaffen. Es ist eigentlich eine tolle Lehre. Der Beruf nachher ist einfach nicht so toll. Mhm. Weil man muss in der Chemie, geht alles nach Vorschriften. Also man muss genauso viel von dem abwägen und genauso viel Milliliter von dem. Man muss genau bei dieser Temperatur, so viele Minuten muss es dann irgendwie erhitzt werden. Das ist nicht so meine Welt, schon damals nicht gewesen. Und darum bin ich dann auf dem Beruf weg.
Weniger Freiheit dort, oder? Man muss ganz genau.
Eigentlich keine Freiheit.
Keine Freiheit.
Keine Freiheit.
Und was haben Sie denn gesucht, was freier ist?
Ja, ich habe dann nach der Lehre, ich habe dann tatsächlich auch gezaubert, bis ich dann in der RS bin. Ich habe noch Matur angefangen, ich habe bei der AKH Matura Typus E gemacht, die ich auch dann fertig gemacht habe. Aber bin in der Armee bin ich dann hängen geblieben, bin zwischen der Armee nochmal ein Jahr zurückgekommen. Dann habe ich die Offizierschule gemacht. Nach der Offizierschule bin ich nach Namibia, den ersten UNO-Einsatz von der Schweiz. Und als ich dann von Namibia zurückgekommen bin, bin ich dann zum Schweizerischen Bankverein in der Informatikausbildung, die ein halbes Jahr gedauert hat.
Ich habe mich so gefragt, als ich das so gelesen habe, haben Sie dort eine Affinität gehabt? Plötzlich kommt die IT, plötzlich kommt die Finanzwelt, vorher sind Sie Zauberer und Laborant.
Ja, vielleicht passt das ja nicht so schlecht. Mich haben immer Themen fasziniert, die am Anfang, wenn man es anschaut, einfach so wie unendlich ausgesehen. Unendlich. Und dann kann man sich irgendwo so anfangen reinschaffen und das strukturieren und dann sich das aneignen. Ja, spannend. Aufräumen. Ja, ich würde einfach mal sagen, durchdringen und versuchen zu verstehen. So Themen hat es immer wieder gegeben, wo ich einfach das Gefühl habe, das wollte ich jetzt bis am Boden verstehen und durchdringen. Und Informatik ist sicher eines von diesen Themen gewesen. Ja.
Sie haben gesagt, Sie sind bei der Armee hängen geblieben, Sie haben auch weitergemacht, sind aber freiwillig, nehme ich an.
Ja, ja. Also in der RS ist man einfach, weil mit der RS haben müssen. Vielleicht auch durch meine Pfadi-Zeit, und das ist ja schon Pfadi-Erfahrung gehabt, hat es mir vielleicht ein bisschen weniger ausgemacht als anderen, dass man irgendwie im gleichen Zimmer schläft und sich draussen aufenthaltet am Tag. Also irgendwie auch die Arbeit draussen, auch gewisse Sachen wie Sanitätsdienst, oder das habe ich schon gekannt. Und darum war es eigentlich für mich nicht überraschend gewesen, dass ich den Vorschlag bekommen habe, zum Weitermachen. Mhm.
Und das haben Sie dann gefunden, das mache ich jetzt?
Ja, aber ich habe dann den Korporal damals schon als Zugführer abverdient, weil es zu wenig Zugführer hatte. Und darum war dann auch irgendwie wie klar gewesen, dass ich dann auch in die Offizierschule gehen werde. Und hat das auch wählen.
Eben, das habe ich jetzt gerade eine Frage, es wirkt ein bisschen passiv. Also wären Sie einfach so ein bisschen reingerutscht? Hat es Sachen gegeben, die Sie an der Armee faszinierend gefunden haben, damals in dem Alter?
Durchaus. Also die Armee ist natürlich auch Abenteuer. Es ist Erlebnis, Abenteuer. Ich war körperlich fit, Menschen, aber auch das Führen. Oder? Wenn man dann schon mit 19 Zugführer ist und 30 Leute führt und zuerst mal Chef von Chefen ist, das hat für mich eine Faszination gehabt. Und auch natürlich, dann kommt ein bisschen der Challenge dazu, schaffe ich es, die zu motivieren, weil Rekruten damals noch schlimmer als heute, viel schlimmer sogar. Damals sind die meisten, die sind nicht freiwillig in die RS gekommen und die haben nicht wollen. Und die motivieren das schon. Das habe ich damals schon, mag ich mich erinnern, spannend gefunden, der Leadership-Aspekt.
Mhm. Sind Sie heute motivierter?
Ja.
Warum?
Die Antwort ist einfach und eigentlich auch vernichtend. Es kommen nur noch die wollen.
Ja.
Man hat wirklich heute quasi Wahlfreiheit. Von denen, die in die RS kommen, ist heute etwa ein Drittel, würde ich mal sagen, sind so eine Art Alpha-Tierli, also die wollen selber etwas profitieren, wollen Erfahrungen sammeln, wollen etwas fürs Leben mitnehmen, wollen auch häufig sind das die auch schon wissen, sie wollen weitermachen. Dann ein Drittel sind Sekondos, etwa. Das ist wirklich fast so, das sind keine exakten Zahlen. Die wollen vielleicht dem Land etwas zurückgeben, der Schweiz, bessere Schweizer werden, sind sehr motiviert, auch wirklich engagieren sich, machen, wollen auch häufig weitermachen. Und der dritte Drittel, das sind die, die einfach kommen, weil sie müssen. Und von denen gehen wahrscheinlich am meisten auch wieder. Mhm. Aber die Stimmung ist, bei den Truppen ist die Stimmung so gut, sicher, wie ich es noch nie erlebt habe vorher.
Das ist interessant. Und erleben Sie einen Unterschied in dieser Generation? Also es ist ja Gen Z, die jetzt das macht. Wie erleben Sie sie?
Ich habe mit Gen Y, also mit Generation Y, das sind ja die, die während Covid im Einsatz gestanden sind. Mhm. Und dann haben wir alle gesagt, die sind nicht mehr leistungswillig und was. Das stimmt, das hat alles nicht gestimmt. Weil die Soldatinnen und Soldaten, die uns Schweizerinnen und Schweizer, während Covid geholfen haben, das war die Generation Y gewesen. Die Generation Z, weil ich auch aufgehört mit diesem Begriff. Weil ja, es gibt vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, sie sind sinnorientierter, aber das zwingt uns dazu, auch als Chefin. Übrigens, wenn ich sage uns, ich meine jetzt nicht nur im Militär, ich bin ja nicht mehr im Militär, aber zwingt einem dazu, mehr den Sinn zu erklären, eben das Warum. Ja, es kommt genau auf das wieder, auf den Simon Sinek. Das Erste und das Zweite. Und das finde ich schon noch verrückt, sie sind nicht mehr so bereit, Verpflichtungen einzugehen. Wir hatten einen guten Bekannten, der CEO war von einer Bank, jetzt ist es nicht mehr, gesagt, sie haben so ein Talentprogramm gehabt. Dann hat man die Potentials von der Hochschule hat man dann abgeworben, hat mit ihnen so ein Programm gemacht, um sie in die Bank einzuführen. Und einer von denen war so gut, dass man das Gefühl hatte, der will man unbedingt weiterbringen. Dann hat man mit ihm das Programm gemacht und gesagt, schau, jetzt bist du 3 Wochen in diesem Bereich, dann gehst du ein paar Monate ins Ausland, geh das lernen, dann kommst du zurück, dann machst du das. Weil wir wirklich für die nächsten 2 Jahre das Programm gemacht haben. Und dann übernimmst du mal den Bereich. Und ein paar Tage später hat er gekündigt. Ich finde das schon, vielleicht ist das natürlich ein Einzelfall, aber es hat schon ein bisschen etwas Symptomatisches, weil sie, eben, man will weniger, sie, die wollen weniger Verpflichtungen eingehen, sie wollen einbezogen werden und das ist wieder das Gute. Ja, die wollen nicht einfach geführt werden und sagen, du machst jetzt das oder ist so, weil war so und bleibt so, weil ist so, das funktioniert nicht mehr. Und das ist auch gut, man muss sie mit einbeziehen. Aber ansonsten sind genau gleich leistungswillig und ich finde es manchmal ein bisschen bemühend, wenn man so versucht, eben die zu stigmatisieren und sagt, was sie alles schlecht machen. Das ist überhaupt nicht so.
Wie alt sind Ihre Kinder?
29 und 30.
Das ist natürlich dann neu Y.
Ja, genau.
Haben sie Militär gemacht?
Nein. Es sind zwei Damen. Die eine, die hat mal wollen, sie hat mal Hundeführerin werden. Das hat der Heiden dann aber ein bisschen Widerstand gegeben, das Thema von der Hund heine. Das hat dann ein anderes Familienmitglied dann gesagt, ja, ich weiss genau, wie das kommt. Ich muss dann jeden Tag mit dem am Morgen um 4 Uhr raus, um 5 Uhr.
Sind Sie das gewesen?
Nein, das war ich. Nein, es ist nichts daraus. Die haben dann auch ein Studium weitergemacht.
Hat Sie das bedauert?
Nein. Als Frau ist einem der Weg immer noch offen. Man kann in Kosovo. Und das wäre etwas... Ich glaube, ich habe denen zwei das gar noch nie gesagt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann an einem Punkt sagen, doch, ich wollte jetzt mal noch etwas machen, auch direkt für unser Land, für die Sicherheit von unserem Land. Und dass sie sich dann in einen Kosovo-Einsatz bewerben.
Die Vision, hat sie jetzt gerade vorher angesprochen, ist ein zweites V. Und das ist das mit dem Reason Why. Den Leuten das Sinn erklären. Das finden sie auch, ist ein wahnsinnig wichtiges Tool, zum gut zu führen.
Unbedingt. Ich glaube, Menschen führen heisst ja, mit Menschen Ziele erreichen. Eine Vision ist nicht einfach ein messbares Ziel, wenn man es häufig auch in der Wirtschaft sieht. Das heisst, nächstes Jahr 3% mehr Umsatz oder noch konkretere Ziele. Bei einer Vision geht es um etwas anderes. Bei einer Vision geht es darum, Herzen zu bewegen. Es geht darum, dass man die Mitarbeitenden hinter einem Ziel schart und so in der Idealvorstellung sogar so, dass es sie sogar so bewegend ist, dass man als Chef nur noch auf die Seite stehen muss, dass man nicht im Weg ist.
Schön gesagt. Ich habe mich gefragt, wenn man so Ihren Werdegang anschaut, ob Sie dort auch eine klare Vision hatten, schon als junge 20-Jährige, wo Sie so die Karriere vor sich gesehen haben, wo man ja nicht so voraussehen kann. Aber wenn man so anschaut, was Sie nachher gemacht haben, oder Sie sind dann eben in der Wirtschaftsinformatik, sind dann auch ins Investmentbanking auf London, sind dann auch noch CEO von der Bank Vontobel, sind dort auf Singapur, sind 2014 auch komplett ausgewandert. Und dann kommt der Schritt aber ins Berufsmilitär. Und das haben ja viele sehr spannend gefunden, dass Sie nachher dann auch den Schritt nachher zum Chef der Armee geworden sind. Was ist dort rückblickend Ihre Vision gewesen?
Es hat ja in meinem Leben hat es wahrscheinlich viele Brüche gegeben. Es hat wahrscheinlich so viele Brüche gegeben, dass es irgendwie wie schon normal wurde.
Ja genau, die Veränderung ist eigentlich das Normale.
Ja, es hat ein paar Jahre irgendwie eine grosse Veränderung gegeben. Und 2014, wo mich damals der damalige Armeechef André Blattmann, Gorkl und André Blattmann. Ich bin heimgekommen von Singapur für Weihnacht, weil meine Familie ist immer in der Schweiz war und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Brigadier zu werden, zur Armee zu kommen. Und daheim hat meine Frau schon bald, als sie mit mir geredet hat, gemerkt, dass das ja das ist wahrscheinlich, was ich wählen würde. Und der Grund war, wirklich nach 25 Jahren, ich sage jetzt mehr, technischem, nach Investmentbanking, zahlenorientiert, IT, etwas für die Sicherheit von der Schweiz zu machen. Das war die Motivation damals. Und das ist nicht, ich hätte nie gedacht, dass es auch weitergeht, weil ich habe mit dem André Blattmann damals abgemacht habe. Ich mache das 5 Jahre, werde ich Kommandant von der Logistikbrigade. Und ich hätte sogar damit gerechnet, nachher dann wieder wegzugehen von der Armee. Ich habe einfach gesagt, ich möchte das mal 5 Jahre in meinem Leben, mache ich das. Als eben, wenn man kann, einen Beitrag fürs Gesamte leisten. Das war eigentlich die Idee gewesen.
Das klingt noch recht altruistisch. Ich möchte gerne einen Beitrag für die Sicherheit leisten.
Ja, altruistisch. Also man ist dann Kommandant von einer Brigade, aber wenn man gerne Militär macht und einem das etwas zusagt, dann ist ja das auch dort, wo man einen Beitrag kann leisten. Also es ist nicht, dass man sich opfern muss. Also man verdient ja Geld als Brigadier noch ein bisschen. Also nicht ein bisschen, man verdient gut. Und die 2 Jahre, auch 2,5, als ich Kommandant war von der Logistikbrigade, ist rückblickend immer noch die schönste Zeit gewesen von meinem Berufsleben.
Aber was liegt?
Es ist nicht um Zahlen gegangen, wie vorher im Banking, sondern es ist wirklich nur um Menschen gegangen. Es war ein richtiger Leadership-Job gewesen. Es ist darum gegangen, bei den Kadern auf allen Stufen die Richtigen zu finden und die dazu zu motivieren, mit Sinnvermittlung, dass sie weitermachen, einfach die Besten finden, die weitermachen. Das ist unheimlich schön gewesen.
Bevor wir gerne noch eintauchen in die momentane Situation, wo wir uns gerade drin befinden, im Jahr 2026, und wie Sie so die aktuelle Bedrohungslage einschätzen, das nimmt mich schon ein Wunder, jetzt, wenn wir miteinander so können eintauchen in das Gespräch, würde ich gerne noch kurz die 3 anderen Vs besprechen. Es geht um Verständnis, es geht um Vertrauen und es geht um Verantwortung. Nochmal so 3 grosse Schlagwörter. Wie verstehen Sie die 3 Führungsschlagwörter und wie haben Sie die können, ja, tagtäglich irgendwie leben?
Verständnis ist, dass wir verstehen wollen vor dem verstanden werden, bevor man sich selber ausdrückt, aber dass man versucht, auch wirklich zu durchdringen, verstehen, was der andere motiviert oder eben nicht motiviert oder was ihn bewegt. Und das ist auch als Kader, als Chef ist das so. Und verstehen heisst aber nicht immer einverstanden sein. Sondern es gibt so Firmen, die machen so Engagement Studies, Gallup heissen die, gehen so in grosse Firmen und schauen, wie engagiert Mitarbeiter sind. Und dort ist eigentlich, die geben ja dann die Antwort, das Verrückte ist in grossen Firmen weltweit. Übrigens bei der Verwaltung, Militärverwaltung ist es höher, aber es ist etwa ein Sechstel. Das heisst, einer von 6, der voll motiviert ist. Gemäss einer Studie.
Intrinsisch voll motiviert und sagt, da sehe ich den Sinn hinter dem.
Sich voll mit der Firma identifiziert und da drin aufgeht.
Das ist aber noch erschreckend wenig.
Das ist erschreckend wenig. Und Gallup sagt auch, was man machen kann. Nämlich, es geht um Verständnis und Wertschätzung.
Können wir das zu wenig über?
Also allgemein ist es natürlich schwierig. Aber jetzt sind wir wieder bei den Firmen, wo wir sympathisch sind. Und das gibt auch Studien darüber. Und es gibt sogar eine Anlagemöglichkeit. So, sage jetzt, unternehmergeführte oder noch vom Patron geführte Unternehmungen habe ich auch in meinem Berufsleben, und zum Beispiel Bank Vontobel, wo der Patron, der Dr. Hans Vontobel noch gelebt hat, dort ist sehr viel von dem Gefühl herum, von dieser Wertschätzung. Man weiss, für was dass man es macht. Das ist für mich so ein Beispiel. Der Patron, der sich für seine Mitarbeiter interessiert. Wenn einem Mitarbeiter etwas passiert, dann schaut ihm der Patron. Und wenn man sich für Mitarbeiter einsetzt, dann setzen sie sich für einen auch ein. Mhm. Manchmal sind es kleine Sachen, manchmal sind es auch Sachen wie, wenn jemand einen Fehler macht, dass man ihn nicht gerade entlässt, sondern dass der Chef vielleicht einmal dahinter steht. Ich habe jetzt ein gutes Beispiel gehört von Mitarbeitern, der mit einem Kunden einen Fehler gemacht hat. Dann hat es ein bisschen Geld gekostet und der Kunde hat dann wollen, dass man den Mitarbeiter entlässt. Und dann ist halt auch der Staatspatron davor und sagt, nein, wir entlassen den nicht, auch wenn es halt mit dem Kunden kann zum Bruch führen. Das gehört alles zu dem Verständnis.
Mhm. Mhm. Und gleichzeitig ist das Patro-Sein ja auch im Stück weit nicht mehr State of the Art, oder?
Das ist spannend, warum nicht?
Ja, weil es etwas Patriarchales hat.
Ist denn das wertend?
Nein, das ist nicht wertend. Ich meine, ich bin nicht der Experte und ich will jetzt gar nicht die Antwort geben, aber ich glaube, es ist, also wenn man jetzt Firmen anschaut, dann haben wir heute mehr Firmen, die keinen Patron mehr haben, als solche, die einen Patron haben. Oder sehen Sie das anders?
Ja, das stimmt durchaus. Patron, also der Patron ist früher einfach ist der Chef gewesen, der grosse Chef, häufig auch der Inhaber. Ich glaube, es gibt die schon noch. Ich glaube, es gibt die noch, aber es gibt weniger. Und es hat vielleicht auch ein bisschen zu tun mit unserer Risikokultur, oder? Dass man als Patron heute irgendwie gar nicht mehr das ganze Risiko kann tragen kann. Also so viele Orte muss absichern. Aber die gibt es noch und ich habe immer noch, ich behaupte, das ist eine Behauptung, vielleicht kann man es auch gar nicht beweisen oder widerlegen, aber ich behaupte, dass von einem guten Patron geführte Firmen, übrigens, es gibt schon noch der, ich würde mal sagen, Emil Frey ist noch eine, oder? Mhm. Heute mit dem Walter Frey, das gehört wahrscheinlich dort noch dazu, oder auch die Kaiser Partnerbank ist so eine, gehört dort noch dazu, Bank Vontobel ist es gewesen. Vielleicht gibt es sie weniger, aber es gibt es noch. Aber ich habe das Gefühl, dass die Identifikation in diesen Firmen von den Mitarbeitern mit der Unternehmung höher ist. Irgendwie. Wenn man es halt auch an einer Person kann festmachen kann. Und der Patron ist nicht der, der nur dort arbeitet wegen dem Bonus. Das ist ein anderes Problem, oder die Bonuskultur. Das würde ich. Ich kenne beides. Ich kenne das Investmentbanking mit einer Bonuskultur. Ich kenne aber auch das andere jetzt aus der Bundesverwaltung. Und ich bin eher heute beim Bundesverwaltungsmodell als beim Investmentbanking-Bonusmodell.
Mhm.
Aber eben, das sind ganz andere Werte, die in so einer Unternehmung sind mit einem Patron. Spannend, ja. Wenn Sie das so sagen, dass es nicht mehr zeitgemäß ist.
Nein, aber ich tue mich jetzt gerade auch hinterfragen. Ich finde es jetzt interessant. Ich meine, das wäre jetzt wieder ein ganz neues Feld, wo wir könnten auftun, Herr Süssli, miteinander und die nicht tauchen. Aber uns fehlt tatsächlich Zeit, um alle Themen wirklich grundsätzlich zu besprechen. Aber mir kommt dann gerade so die Frage auf, ist man agiler mit einem Patron oder eben weniger, weil festgefahrene Muster rum sind? Ist man innovativ oder eben weniger? Weil auch die irgendwie man sich ein bisschen auf altem Recht beruht und sagt, wir haben das immer so gemacht. Das sind so Bilder, die ich habe, wenn man über Patron redet und die sind vielleicht überhaupt nicht gerechtfertigt. Mhm. Und ich meine, das ist null wertend.
Wäre ein spannendes Thema zum Eintauchen, ja. Wirklich.
Ja. Und wir machen da einen Punkt. Sie haben die Armee letzten Dezember abgegeben und haben selbstkritisch gesagt, es ist ihnen nicht immer gelungen, nach außen so zu kommunizieren, welche Herausforderungen das die Armee hat. Stichwort Finanzloch. Sie haben es anders genannt.
Ja, der Liquiditätsengpass. Der Liquiditäts- ist, glaube ich, das tolle
Wort. Genau. Wo die Gesellschaft und die Bevölkerung gemeint hat, ja, dass sie falsch verstanden haben. Gleichzeitig haben sie auch gesagt, ich paraphrasiere jetzt, dass sie eigentlich eine Armee hinterlassen, die, so wie ich sie verstanden habe, nicht bereit wäre für das, was jetzt gerade auf der Welt passiert.
Ja.
Was ist denn das für eine Armee, die Sie hinterlassen haben?
Ich habe auch gesagt, dass wir die Armee haben in der Schweiz, die wir haben wollen.
Ja.
Wenn wir 2003 abgestimmt haben über, und das letzte Mal, was das Volk ja gesagt hat oder abgestimmt hat über eine Armeereform, wir haben eine Armee wollen, die sich damals, wie man gesagt hat, auf die wahrscheinlichsten Einsätze ausrichtet. Wo die Verteidigung, die auch in der Verfassung steht, das haben wir nicht ganz auf die Seite tun, wo man gesagt hat, die wollen wir nur noch als Kompetenz erhalten. Und die Armee hat das alles gemacht. Sie hat in den 20 Jahren alle wahrscheinlichsten Einsätze häufig mit grossem Erfolg gemeistert. Wenn es Konferenzen gegeben hat, ist die Armee da, sie hat sie geschützt, sei es WEF oder Bürgerstock.
Oder Covid. Covid ist ein Riesenthema.
Genau,
die Armee wahnsinnig viel gemacht.
Genau, das hat die Armee alles gemacht. Und Verteidigung in der Kompetenz hat sie auch bewahrt, hat sie können erhalten. Wir sind letztes Jahr mit einem Bataillon auf Österreich und haben dort 3 Wochen, 4 Wochen zusammen mit den Österreichern und den Deutschen trainiert. Wir haben uns nicht müssen schämen mit unserer Miliz. Mhm. Also wir haben eigentlich genau die Armee, die wir haben wollen. Wo halt die Schwierigkeit ist im Material, in der Munition, aber auch in der Fähigkeit, im Einsatz können zu führen. Es fehlt in der Logistik. Und das ist nicht die Schuld. Das ist nicht der Logistikchef, der Chef LBA schuld, dass die Logistik, Kriegslogistik nicht mehr da ist. Sonst haben wir alles zurückgebaut. Wir haben Lager zurückgebaut. Und es braucht halt, das kostet, weil es ist eine Reserve, wo wenn man Material anhäuft für einen Notfall. Aber das haben wir alles nicht mehr wollen. Und das habe ich gemeint mit dieser Aussage, hinterlassen eine Armee, die nicht bereit ist, für eben derige Einsätze in der Verteidigung.
Das ist so eine Reform 2004, mag ich mich erinnern, wo man gesagt hat, jetzt muss man umdenken. 2004 hat die Welt tatsächlich ein anders ausgesehen als heute, 12 Jahre später. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Sie reden immer von einer gewissen Zeitenwende, eben im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Ja.
Stehen wir an einem Punkt, wo nicht mehr so wirkt, als ging es nach den Regeln, wie wir sie uns gewöhnt sind.
Die Zeitenwende, was ich spannend finde, letztens habe ich mit einem Historiker geredet und der hat dann gesagt, ja, es ist keine Zeitenwende, es hat schon immer Machtpolitik gegeben auf dieser Welt. Nur ich glaube, der Mensch, wir brauchen irgendetwas, zum können einordnen, zum beurteilen. Und ich finde übrigens, der kanadische Premier, der Mark Carney, hat eine wunderbare Analyse gemacht, die er in Davos geteilt hat. Und er hat auch gesagt, it's a rupture, not a transition. Also was jetzt stattfindet, ist nicht der Übergang von einem definierten Zustand von der Welt in einen neuen, sondern es ist ein Bruch. Es ist ein Bruch, wo es keine Ordnung im Moment mehr gibt. Und spätestens seit Anfang von diesem Jahr, seit Präsident Trump von Grönland redet, von Gaza, in Venezuela, was passiert ist, im Iran jetzt der Krieg. Oder wenn die Macht, die bis jetzt die Regeln noch durchgesetzt hat, selber zum Disruptor wird, dann ist es spätestens eine Zeitenwende. Und die ist prägt dadurch, dass es Pol gibt, wo in ihrem Einflussbereich Machtpolitik ausübt. Das ist ganz klar China. Und ich habe grossen Respekt auch von der chinesischen Kultur. Ich finde es spannend, auch von den Chinesen. Aber man muss auch sagen, die chinesische Regierung übt in der Region Machtpolitik aus. Und zwar unverhohlen. Sei es im südchinesischen Meer, sei es gegenüber Taiwan. Taiwan, da geht es auch. Ich kann wahrscheinlich eine Sendung machen, nur über Taiwan. Aber China führt einen sogenannten kognitiven Krieg. Das heisst, China tut Menschen beeinflussen. Und das spielt man in Taiwan besonders, wo man versucht, die Bevölkerung so weit zu bekommen, dass man kann die zwei, China ist wie ein gespaltenes Land, oder dass man die zwei wieder zusammenführen kann. Dann Russland übt Machtpolitik aus, auch umverholen, und nicht nur in der Ukraine. Und die USA jetzt eben auch in dem Gebiet, was sie die Western Hemisphere nennen, also in ihrer Einflusszone eben mit der Monroe-Doktrin. Das ist wirklich neu, dass das so ist. Die bisherige regelbasierte Ordnung, die auf Englisch die Rules-Based International Order, die es nach 1945 gegeben hat, die letzten 80 Jahre, die ist hoffentlich zumindest vorläufig, aber ist jetzt am Ende. Warum, dass ich das so auch so sage, die Zeitenwende, jetzt geht es darum, dass man muss etwas machen. Man kann nicht einfach so weitermachen, wie wenn nichts wäre, wenn eine neue Welt ist. Weil gerade für die Schweiz als reiches, aber eigentlich schwaches Land. Wir haben keine starke Armee. Wenn wir unsere Armee vollständig ausrüsten, wäre es noch keine starke Armee. Dann wäre es wenigstens eine Armee, die verteidigen kann. Aber wir müssen wieder auch sogenannte Softpower aufbauen. Eben, dass andere Länder von uns abhängig sind. Darum ist das so wichtig. Dass die Wirtschaft stark ist. Weil nur wenn die Wirtschaft stark ist, kann man investieren in Innovation, in unabhängige Energieversorgung. Das ist dann das nächste Thema. Wo man einfach nicht verstehen, dass man auf etwas in eine Situation hineinfahren, die uns noch abhängiger macht. Hm. Und das ist eigentlich die Aussage von die Zeitenwende ist eintreten und es wird nicht mehr so, wie es war. Es ist schon auch meine Hoffnung, dass man als Schweiz, aber auch jeder für sich, als Eigenverantwortliches überlegt, was bedeutet das, um resilienter zu werden? Resilient heisst ganz kurz, oder wenn man irgendwie wenn man einen Schock bekommt oder von außen einen Schlag bekommt, einen Schock, dass man dann in kurzer Zeit wieder aufstehen kann, wieder funktionieren kann.
Mhm. Ich bin ja wundert, wie Sie das würden, oder was wir jetzt machen müssten. Was sagt die Gesellschaft in der Schweiz muss passieren? Aber noch ganz kurz nochmal weltpolitisch. Also verstehe ich es richtig. Alles das, was wir schon vor 20 Jahren gesagt haben, dass es eine Machtverschiebung wird geben, China wird das neue in Amerika, wenn wir so salopp sagen wollen. Und dass Europa eigentlich mehr oder weniger zum Museum wird und nicht mehr viel zu sagen hat, sehen Sie das ähnlich?
Ich würde das nicht in so Wort sagen. Grundsätzlich sehe ich es ähnlich. Ja. Es gibt eine Machtverschiebung und was man jetzt sieht, und das ist unheimlich rasch passiert, der Westen als Vorbild für den sogenannten globale Süden ist weg. Wir sind nicht mehr das Vorbild für die. Weil wir eben genau bewiesen haben, und die Chinesen werfen ja eigentlich im Westen das schon lange vor, die Doppelmoral: auf der einen Seite tun wir irgendwelche Regeln aufstellen, andererseits halten wir uns selber nicht dran. Ich sage mir, aus Sicht von Asien, vom globalen Süden, ist halt Europa auch ein Teil vom Westen, aus amerikanischer Sicht nicht mehr. Also wir genügen selber nicht einmal diesen Regeln, die wir uns aufgestellt haben. Und die Zeit, dass wir zum Beispiel afrikanische Länder auf Europa schauen oder in den Westen schauen, und sagen, wir wollen auch liberal, demokratisch, offen, marktwirtschaftlich werden, die Zeit ist vorbei. Wir haben auch zu lang versucht, als Westen, wenn wir dem globalen Süden irgendwo Kredit gegeben hat, haben wir es immer verbunden mit Demokratisierungsbestrebungen. Das ist vorbei, weil China macht das Gleiche heute ohne Auflagen. Es scheint ein attraktives Modell zu sein. Sowieso merkt man, dass für viele ist China scheint attraktiv zu sein, weil unglaublich, was die erreicht haben in 30 Jahren. Und das ist so eine Abkehr von der bisherigen Welt, die auch stattfindet, wo wir aber die Auswirkungen heute gar noch nicht spüren.
Sie haben erzählt, Sie haben sich getroffen mit einem polnischen Armeechef, mit einem estnischen Armeechef, die sagen, wir sehen das Feuer. Sie sagen, wir haben eine Armee im Moment, die nicht bereit wäre. Und in mir gibt es eine Stimme, die sagt, ja, aber also, es ist dann immer noch die Schweiz. Und das ist eigentlich der gesellschaftliche Diskurs. Es ist noch interessant, was Ihre Nachfolger jetzt, der Benedikt Rosi, auch gesagt hat, wir müssen eigentlich eine Debatte führen, was wir als Gesellschaft in Sachen Sicherheit wenden, oder? Ein Marsch für die Sicherheit hat er vorgeschlagen, zum Beispiel im Schweiz am Wochenende. Also, dass wir als Gesellschaft jetzt müssen uns überlegen, was ist so uns wert? Ist denn die Bedrohungslage wirklich so krass?
Ja, sie ist krass. Die Frage ist einfach, was heisst krass? Es gibt für mich, aus dem, was ich weiss und auch aus all diesen Austausch, gibt es wie drei Szenarien, was könnte weitergehen für Europa. Das erste ist, wahrscheinlich von 50%, ist, dass wir in dieser multipolaren Welt jetzt drin bleiben. Das ist einfach so, wie es jetzt ist, ist es. Und Europa muss sich in dieser neuen Welt zurechtfinden. Ich finde den Ausdruck von der Mittelmacht noch gut, wo wir zusammenheben. Und tatsächlich müssen wir uns als Schweiz vielleicht dann wieder mal fragen, was sind eigentlich basierend auf unseren Werten, wo gehören wir an in dieser neuen Welt. Das ist 50%, dass es so bleibt. Wahrscheinlich, das ist nicht exakt, aber vielleicht 35% wahrscheinlich, dass wir wieder zurückgehen in eine multilaterale Welt 2.0. Da gibt es aber einen grossen Unterschied. In Zukunft wird China an dem Tisch sitzen und mitbestimmen in der multilateralen Welt. Also, dass es so wird wie vorher, wo die USA alles bestimmt, dass wir nie mehr so können sein. Was auch nie mehr so wird sein, ist, dass die USA für die Sicherheit von Europa zahlt, weder im ersten noch im zweiten Szenario. Und im dritten, und jetzt kommt das eben, und das ist wahrscheinlich kein von vielleicht 15%, und jetzt kann man sagen, 15% ist wenig. Wenn ich Ihnen aber sage, dass mit 15%iger Wahrscheinlichkeit in 10 Jahren Ihr Haus abbrennt, dann ist es also doch viel, oder? Und das ist, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt im Konflikt mit Russland. Und damit gemeint ist nicht, dass Russland terrestrisch Europa angreift, umfassend militärisch. Das ist nicht auszuschliessen, aber es ist auf die absehbare Zeit ist es wenig wahrscheinlich. Was viel wahrscheinlicher ist das Russland, das wieder eine Grossmacht werden will. Dazu gehört, aus russischer Sicht, gehört der Osten von Europa. Und dort wollen sie ihren Einfluss wieder geltend machen. Und für das ist NATO im Weg. Das ist vielleicht ein Stück weit sogar auch die EU, aber ist sicher NATO im Weg. Und Russland hat bereits im Dezember 2021 einen Vertragsentwurf, bevor sie die Ukraine angegriffen haben, als Bedingung, dass sie nicht angreifen. Da hat Russland gefordert, dass sich NATO zurückzieht auf den Stand Mai 1997. Und wenn wir die Reden von Putin, und Präsident Putin macht ja interessanterweise, vielleicht sind wir uns das manchmal nicht so gewöhnt, macht ja auch das, was er sagt, was er ankündigt. Wenn man dem zulässt, das neue Russland, das er davor redet. Wenn er von Russland redet und von den Russen, meint er nicht Menschen, die innerhalb der russischen Grenze leben, sondern er meint alle, die ethnisch russisch sind. Und es hat einfach so Finesse, die darauf hindeutet, dass eben Russland Ambitionen hat, die weitergehen als die Ukraine, wo er ja im 21. in einem ganz umfassenden, im ersten Teil historischen Dokument geschrieben hat, dass die ostslawischen Völker zusammengehören. Das hat er so geschrieben im Mai, welches Juli war, im Sommer Sommer 21 ist das rausgekommen, das Dokument. Und er hat ja genau das gemacht, was er geschrieben hat.
Mhm.
Und mit 15%iger Wahrscheinlichkeit kann es zu einer Eskalation kommen mit Russland. Und wenn eben dann Europa in einem Konflikt steht mit Russland, wie das auch immer ist, kann sich die Schweiz nicht einfach draus nehmen.
Warum nicht? Sie hätte sich schon mal draus nehmen können.
Ja, wenn dann.
Ja, jetzt ist die Definitionssache, was draus nehmen heisst.
Ja, was heisst denn draus
nehmen? Was heisst denn Neutralität, oder?
Auch. Ja, und auch wenn jetzt, das haben wir uns auch noch nie überlegt, also irgendwie, eigentlich all die Fragen, oder, die jetzt irgendwie eigentlich naheliegend sind, wir haben auch kollektiv versagt, zu erkennen, dass sich die Welt verändert, sie haben es gesagt. Und jetzt sehen wir ja weiter, jetzt sind wir in dieser Zeitenwende und die Frage ist, was bedeutet die für uns? Und die Diskussion führen wir auch nicht. Und da bin ich absolut beim Gor-Kommandant Ross. Wir müssen uns dieser Diskussion stellen. Wenn jetzt NATO in einen Artikel 5-Fall kommt, dann sind unsere Nachbarländer, bis auf die Österreicher, sind dann Kriegsparteien. Ja, was bedeutet jetzt das für uns? Machen wir dann einfach so weiter? Was können wir dann noch geliefert über? Weil dann würden ja die selber Kriegsvorräte anlegen. Dann sind wir plötzlich isoliert, allein abgeschnitten von der Versorgung. Oder auch alles, was dann ist, auch Gesundheitspersonal, wird dann vielleicht in einem anderen Bereich gebraucht. Lieferungen an Technologie, an Elektronik, braucht man dann wahrscheinlich eher für die, die im Konflikt stehen und. Warum machen wir uns die Gedanken nicht? Und ja, die sind keine schönen Gedanken. Und ja, es ist nicht einfach, voneinander zu stehen und über das zu reden. Aber ich bin der Meinung, wir müssen, weil es halt nie so aktuell war wie jetzt. Und Hoffnung ist keine Methode. Und Nostalgie ist keine Strategie.
Hm. Würden Sie denn sagen, es wäre gut, dass wir über einen NATO-Beitritt nachdenken?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ein NATO-Beitritt ist für die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer ist im Moment undenkbar. Und es gibt immer die Umfragen. Und Neutralität, die hat einen Wert. Es hat einen Wert, dass man sich einfach mal a priori von militärischen Konflikten raushaltet. Und von dort kommt die Neutralität. Und Neutralitätsrecht ist eigentlich recht präzise, was man darf und was man nicht darf. Die Schwierigkeit ist Neutralitätspolitik und Interpretation. Aber Neutralität muss ein Instrument bleiben, wie es immer war, und darf nicht zum Selbstzweck werden.
Ja, das ist noch interessant gesagt. Und ich habe das jetzt noch einmal nachgelesen. Neutralität heisst nach unserem Recht, wir dürfen nicht zu einer Kriegspartei werden und auch nicht Farbe bekennen, genau, zu der einen oder anderen.
Was beide gleich behandeln.
Aber das wird dann wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, weil mit dem Szenario von diesen 15%, wenn unsere Nachbarländer,
genau,
im Krieg sind.
Ja. Und das müssten wir uns doch auch mal jetzt schon bewusst machen, wenigstens. Und genau so, und darum bin ich auch der Meinung, ja, man muss die Diskussion, die man führen, inklusive der Neutralität, und man werde im Rahmen der Neutralitätsinitiative hoffentlich das auch mal führen.
Hätte die NATO eine Zukunft, wenn Amerika aussteigen würde?
NATO als politisches Bündnis, NATO ist nicht ein Militärbündnis, sondern in der NATO, da gibt es eine sogenannte North Atlantic Council, das ist dort, wo die Entscheidungen gefällt werden, dort sind die Staatschefs denen von diesen 32 NATO-Ländern. Jetzt kommt so ein bisschen die erste Überraschung. NATO muss alle Entscheidungen heute ist das noch so, muss sie einstimmig fällen.
Hm.
Dann stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Geschäftsleitung in einer Firma mit 32 Geschäftsleitungsmitgliedern und jeder Entscheid muss einstimmig sein. Das ist noch schwierig, oder? Mhm. Und wo Schweden aufgenommen worden ist in NATO, übrigens die zweite Aussage ist, NATO hat noch kein Land besetzt und nie ein Land gezwungen beizutreten, im Gegenteil. Auch Finnland und Schweden, die haben nicht gezwungen, sondern die wollten beitreten. So war es mit den Baltischen, so war es mit den Polen, so war es mit der Slowakei. Damals, als die Schweden beitreten wollten, war ja einer der Staatschefs dagegen, der von Ungarn. Und er musste Kaffee holen, dass wir abstimmen können, dass es einstimmig war. Und das ist wirklich wahr. Also ist das erste Mal NATO, eben das zweite ist
also,
NATO.
Er musste Kaffee holen. Also das
Präsident
hat,
Orban
war ja, also,
dann bei der Abstimmung nicht im Saal gewesen.
Und das hat er aber bewusst dann gemacht?
Das ist wahrscheinlich dem Geschick von dem, der das geführt hat, zu verdanken,
ach so, eben,
dass Schweden dann gleich auch können beitreten konnte.
Okay, gut, ne? Spannend, ja.
Und wer weiß, was hinten dran noch war, das weiß man alles nicht. Eben erstens NATO, alles einstimmig. Zweitens, NATO hat noch kein Land gezwungen beizutreten, wirklich nicht. Und das dritte, der Artikel 5, das Beistand, das heißt, nur muss Beistand leisten, heisst aber nicht, was muss gemacht werden. Und wenn jetzt der Artikel 5 vom North Atlantic Council einstimmig ausgerufen würde, dann können die Länder entscheiden, was sie machen. In vielen Ländern müssen wir dann zurück, müssen das Parlament fragen, vielleicht sogar Bevölkerung, wie viel das man bereit ist. Aber das heisst nicht, dass dann die Staatschefs entscheiden, dass dann alle an der Grenze stehen. NATO-Armee bereitet sich auf das vor, weil NATO-Armee nicht mehr auf das schlimmste, auf das gefährlichste Szenario vorbereitet. Aber es heisst nicht, dass es so wird passieren. Und wenn Sie jetzt fragen, braucht es NATO? Ja, die braucht es, weil Russland für Europa eine Bedrohung ist. Weil wenn Europa nicht stark ist, Russland könnte in Versuchung kommen, weitere Gelände oder andere Vorteile sich zu verschaffen. Und darum braucht es NATO.
Nein, aber ich habe mich nur gefragt, kann NATO allein ohne Amerika?
Heute nicht. Europa kann sich heute nicht ohne die USA verteidigen. Und das wird für die nächsten 10 bis 15 Jahre auch so bleiben. Vielleicht ist das ein bisschen zu pessimistisch. Vielleicht macht man schneller, kann man schneller Resultate erzielen, aber es gibt gewisse im Bereich von der Aufklärung, gewisse Technologien im Bereich vom Aufmarsch etc. Ist die USA heute ein unerlässlicher
Partner. Und gehen Sie davon aus, dass der bleibt, der Partner?
Ich glaube es ja persönlich. Aber vielleicht nicht mehr in dieser Form, aber mein Präsident Trump hat es ja schon gesagt, oder erwartet, dass man mehr ausgibt in Europa, dass Europa Sicherheit selber finanziert. Die 2% früher war vielleicht mehr eine Burden-Sharing-Figure, wo der amerikanische Präsident daheim gebraucht hat, um mit Amerikanerinnen und Amerikanern zu sagen, wir geben viel aus für die Armee. 3,4% war es, glaube ich, mal gewesen, und jetzt ist es mehr. 3,4% ist mal damals gewesen, und jetzt, aber die Europäer geben auch 2% aus. Die 3,5% die kommen von jemand anders, das ist aus der NATO Capabilities Planning, also NATO hat einen Planungsprozess. Dort hat man geschaut, was braucht es, für eben Europa können zu verteidigen. Dann hat man das umgerechnet in Geld, was es braucht, hat es geteilt durch das Bruttoinlandprodukt, also Sozialprodukt von allen EU-Staaten oder von allen NATO-Ländern, und dann ist man auf 3,5% gekommen. Mhm. Also es hat eine andere Bedeutung als die 2% bisher.
Und jetzt vielleicht nochmal zusammengefasst, was braucht es denn, dass wir die Schweiz verteidigen können? Wo müssen wir jetzt sofort vorwärts machen?
Natürlich hat es mehrere, oder warum das ich so im Moment gerade ein bisschen zögere, müssen wir die Frage noch ein bisschen anders stellen. Weil eine Armee richtet sich immer gegen Bedrohungen aus. Und es gibt keine Rechtfertigung in der Armee, irgendwie Geld für etwas auszugeben, für eine Fähigkeit, die nicht direkt auf eine Bedrohung ausgerichtet ist. Und selbstverständlich will einem ja, wenn man im Konflikt steht mit einem Gegner, will einem der Gegner ja mindestens seinen Willen aufzwingen oder er will etwas von uns. Und er wird ja uns immer dort angreifen, wo wir am schwächsten sind. Und das ist eigentlich das Problem. Und wenn man jetzt in der Luft schwach ist, dann wird er es in der Luft probieren, wenn man kein Kampfflugzeug hat. Oder? Dann hat er in einer Stunde die Luftüberlegenheit über die Schweiz.
Und das wäre jetzt der Fall.
Das wäre ohne, jetzt im Moment haben wir noch F-18. Und wenn man kein Kampfflugzeug hätte, wäre das unsere absolute Schwäche. Und ich glaube, psychologisch für ein Land ist das, für Menschen im Land, ist das bedrückend, wenn fremde Flugzeuge oben die Luftüberlegenheit haben. Und wenn man die Luftüberlegenheit hat, kann man auch alles anders, kann man alles andere auch angreifen. Im Cyberraum ist das Gleiche, oder? Wenn man keine Cyberabwehr hat, gibt es die Möglichkeit, dass man in kurzer Zeit kritische Infrastrukturen beeinträchtigt. Ich glaube nicht, dass man das Weltuntergangsszenario, dass bei einem Cyberangriff dann gar nichts mehr geht, das ist nicht so. Cyberangriffe sind sehr komplex. Und wenn sie so einfach wären, dann hätte ja Russland das in der Ukraine gemacht. Mm. Das ist nicht so einfach. Wenn man am Boden schwach ist, dann klingt es, und ich rede nicht mal von grossen Panzerarmeen, sondern dann können es einfach wie damals auf der Krim, dann können es die grünen Männchen sein, die überall sind. Aber wenn man sich dem nicht entgegensetzen kann, ist man dort am schwächsten. Und neu ist halt, sind es Drohnen und Bedrohungen aus Distanz, also ballistische Lenkwaffen, Marschflugkörper. Die wahrscheinlichste Bedrohung heute ist wirklich aus Distanz. Mit allem, weil kein Land will ja eigentlich wirklich am Boden kriegen gegen ein anderes. Das ist politisch schwierig für Demokratie sowieso. Und darum versucht man ja am Gegner aus Distanz seinen Willen aufzuzwingen. Und eben, das können ballistische Lenkwaffen, Marschflugkörper, Drohnen neu sein. Das, was Russland über Polen gemacht hat mit diesen etwas über 20 Drohnen, das ist Beeinflussung, um zu zeigen, wir können das, ihr könnt nichts dagegen machen. Und das ist das, was im Moment am dringendsten ist, wenn sie davon reden, was es zum Verteidigen braucht.
Gibt es eigentlich Momente, Herr Süssli, wir sind langsam in der Schlusskurve, aber wenn wir so darüber reden, über die Situation, wie sie gerade ist, und wenn Sie sagen, die 15% Chance, die besteht, wo man ganz grundsätzlich sieht, wie sich die Welt gegenseitig irgendwie abmetzelt. Dass sie auch so auf einer Metaebene denken, was ist da eigentlich los? Wir lernen ja anscheinend nicht aus der Geschichte. Ja, vielleicht möchte ich rasch eine philosophische Frage stellen. Wir könnten es auch gut haben. Das meine ich. Können wir es irgendwann gut haben?
Die letzten 30 Jahre in Europa sind ja historisch schon eine Anomalie gewesen. Dass in Europa, selber in Europa, 30 Jahre Frieden ist und wir uns wenigstens in Europa versucht haben, zusammenzuraufen, zu Lösungen finden. Die EU, sagen viele, und ich glaube, das auch ist ein Friedensprojekt. Die EU, wir bezogen worden, wir verdanken auch der EU, wo wir nicht dazugehören, und das ist auch keine Diskussion, das ist ein Friedensprojekt. Aber jetzt komme ich zu dem, was ich mal angetönt habe. Viele Historiker, die sagen, ja, die Welt ist immer prägt sie von Machtpolitik, es hat das immer gegeben. Man hat immer versucht, wenn es mit diplomatischen, mit anderen Mitteln nicht gegangen ist, ist die Fortsetzung von der Diplomatie der Krieg gewesen. Ich würde viele Historiker finden, die sagen, eigentlich ist das schon immer so gewesen und es ist normal. Und vielleicht ist einfach durch das, sie sind ein bisschen jünger als ich, ich habe noch den Kalten Krieg erlebt, also bei dem aufgewachsen, vielleicht müssen wir uns einfach auch wieder zurechtfinden in so einer Welt, aber wir dürfen unsere Werte nicht aufgeben. Als liberale, demokratische, offene Nation, wir machen so vieles so gut. Wir dürfen nicht überheblich werden, wir dürfen nicht anderen das aufzwingen. Aber vielleicht ist unsere Rolle in dieser Welt, einfach das vorzuleben und sagen, schaut, wir sind ein friedliches Land, wir greifen niemanden an. Wenn man kann auch erfolgreich sein mit dem, wie wir es machen. Vielleicht ist das unseres. Ich würde fast sagen, unser Schicksal.
Wie kann ich das in den Alltag transferieren, wenn ich jetzt den Podcast höre und denke, ja gut, ich meine, ich lebe jetzt einfach da, mache meine Arbeit, versuche irgendwie ein gutes Leben zu führen, versuche glücklich zu werden.
Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube auch in all diesen Ländern wollen ja die Menschen genau das, was sie jetzt sagen.
Ja. Nein, ich frage mich, lohnt es sich, das wird jetzt nochmal ein Riesenkapitel, aber lohnt sich's, jetzt die Weltpolitik zu beobachten und zu sagen, oder würden Sie manchmal auch sagen, es ist ja gut, wenn man einfach im eigenen kleinen Kosmos versucht, gut zu tun?
Unbedingt. Ich glaube fest daran, dass der Mensch das Recht hat auf Freiheit. Jeder. Der Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung. Er muss seine Verantwortung für sich wahrnehmen. Das erste Mal. Und dann muss er aber auch, wenn er Kraft hat, Ressourcen, dann soll er tatsächlich auch anderen helfen, dort, wo es eben gemeinschaftliche, und das machen nicht alles selber machen, wo es gemeinschaftliche Aufgaben gibt, wie unser Milizsystem. Das ist eigentlich genau, genau der Inbegriff von dem. Oder? Man steht selber im Beruf, im Leben, aber man leistet noch einen Beitrag zur Sicherheit. Und das kann man eigentlich gut als Metapher nehmen oder als Beispiel für andere Bereiche.
Zwei V's, ich weiß nicht, ob es jetzt nicht am Schluss noch herpasst, aber haben wir noch vergessen. Es ist nämlich das Vertrauen und die Verantwortung.
Ja.
Wie würden Sie die definieren?
Wenn wir versuchen, eine Schlusskurve zu machen mit dem.
Genau.
Ja, Vertrauen übrigens auch genau, also eine Grundlage vom Zusammenleben. Vielleicht Vertrauen gerade ein bisschen schwierig zwischen Nationen. Oder? Ich glaube, das Vertrauen ist ein bisschen beeinträchtigt. In Europa vielleicht nicht so schlimm, weil in Europa, glaube ich, immer noch die Nationen arbeiten gut zusammen. Es gibt auch innerhalb von der EU gibt's Bestrebungen, jetzt wieder näher zusammenzukommen. Also das braucht Vertrauen. Aber Vertrauen ist ein Kredit, den man jemandem gibt. Vertrauen muss man sich verdienen, lang aufbauen. Man kann es im Nu zerstören. Aber in meinen 5V ist Vertrauen eigentlich mehr gemeint, so wie man führt. Weil wir führen in der Armee nicht mit Befehl und man sollte das im Zivilen nicht machen, sondern indem man eben anspruchsvolle Ziele vorgibt. Und dann der andere lassen machen. Vertrauen ja. In der Führung verhindert Micromanagement, ist aber auch nicht laissez-faire, sondern es ist irgendwo dort dazwischen. Und Verantwortung schliesslich, und das ist, wenn man so über die ersten vier hat, hat man das Gefühl, Führen, Leadership, das ist alles so ein bisschen kuschelig. Da geht es nur, dass man es gut und nett hat miteinander, das ist aber überhaupt nicht so. Und schon gar nicht in der Wirtschaft, weil am Schluss ein Betrieb, und das kann man lang schön reden und lange über Motivation und alles reden. Ein Betrieb muss am Ende des Tages muss Gewinn machen. Sonst verschwindet er.
Ja.
Jede Unternehmung muss Gewinn machen. Gewinn braucht Resultat. Und das ist die Verantwortung. Und wenn man darum ich bin nicht uneingeschränkter Fan von diesen Management by Objectives, aber wenn man am Schluss zusammen ein Ziel vereinbart oder wenn man einen Auftrag bekommt, erfüllt man den unter allen Umständen und sonst geht man rechtzeitig zurück und sagt, dass es nicht geht. Mhm. Aber man muss sich gemeinsam auf die Resultate können verlassen. Und jetzt in einer Armee ist es eben noch ausgeprägter, dort muss man den Auftrag häufig unter Einsatz vom Leben erfüllen. Und das heisst, ich habe eine Verantwortung für eine Aufgabe und das erfülle ich um jeden Preis. Und dort hört eben dann ein bisschen das Kuschelige auf vom Leadership.
Weil sonst gibt es ja keinen Sinn, wenn es dann schlussendlich nicht bis zum Ende funktioniert.
Das ist genau so. Am Schluss geht es um Resultat und das ist in der Wirtschaft so und ist in der Armee so. Um Wirkung.
Vertrauen, Verantwortung. Aber vorher haben wir über Verständnis, Vision und Vorbild geredet. Und das ist, wir könnten noch ewig reden, aber wir kommen zu der allerletzten Frage. Was oder wem widmet Sie Ihre Zeit in den nächsten paar Wochen? Was steht gerade bei Ihnen an?
Den vielen Projekten. Im Moment ist gerade, im Moment sind es wirklich die Start-up, die Firmen. Die sind alle in einer Phase, wo sie eine Idee hatten, wo sie redet von Friends, Fools, Family, die ihnen Geld gegeben haben, wo sie merken, die echte Idee, die hat eine Chance. Und das Feuer, die Begeisterung, die treibt mich auch. Dann mit mir Zeit. Ich werde auch Zeit widmen diesen Mandat, das ich habe. Ich werde aber auch weiterhin viel Zeit für Keynotes aufwenden. Ich bin immer noch, also ich habe es am Anfang gesagt, oder? Ich möchte eine starke Schweiz und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn die Botschaft, wenn man das immer wieder erklärt, dass sich die Welt verändert hat und dass eben in dieser neuen Welt von Machtpolitik schwach und reich sind, keine gute Voraussetzung ist, dass irgendeiner dann auch sich einmal etwas ändert und dass es dann eben eine starke Schweiz gibt in einer unsicheren Welt.
Und ab und zu mal einen Zaubertrick.
Das ist eigentlich schon gerade ein guter Hinweis. Als ich noch CDA war, ich habe nie viel darüber nachgedacht, was ich mache, wenn ich es nicht mehr bin. Aber ich habe schon gedacht, ich würde wieder mal mit Zaubern anfangen. Und das wäre tatsächlich etwas, ja.
Ich komme da eine Show. Ich komme da eine. Thomas Süssli, danke vielmals für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Wittmer.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.